Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
Grazie signore che c'è dato il calcio. Grazie signore che c'è dato il calcio.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Huch, nicht zum letzten Bundesligaspieltag. Da hat der Max ein falsches Intro gebaut. Naja, es waren nur 5 Stunden Schlaf. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 325. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Fauxpas, aber ich lasse das drin. Das ist Live-Podcast, so wie er in nicht live gesendeten Podcasts einfach manchmal stattfindet. Wenn ich mich nicht täusche in meinen Italienischkenntnissen, dann hat da jemand dem Fußballgott gedankt, der italienische Kommentator beim letzten verschossenen Strafstoß bzw. gehaltenen Strafstoß durch Donnarumma. Wir wissen auch nicht genau, wen er da gemeint hat, ob Donnarumma der Fußballgott war oder der Fußballgott als Person. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 325. Wir wollen auf das Turnier zurückblicken, auf das wir vorausgeblickt haben in Schlusskonferenz Nummer 320. Es wirkt, als wäre es ein paar Dekaden her. Und entsprechend habe ich auch die gleiche Besetzung bei mir und freue mich sehr darüber, dass die beiden sich nochmal die Zeit nehmen für den Rasenfunk. Alexander Rudes, der @AlexAlAlex auf Twitter. Servus Alex.
Moin.
Und ebenfalls mit dabei Florian Buckner von Eurosport.de, der @FloPomuk. Servus Flo.
Hallo Max, hallo Alex. Hat ein bisschen was vom Walk of Shame irgendwie so, nach so einem Turnier.
Ach, naja.
Dass man vorher irgendwie prognostiziert hat, natürlich vollkommen falsch, sich dann nochmal zu stellen, ist der Walk of Shame des Rasenfunks.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also da sind unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich nachgiebig mit uns und wir lagen ja auch bei manchen Dingen gar nicht so schlecht. Und wir hatten ja mehrmals darauf hingewiesen, wie schwer es ist, so ein Turnier zu prophezeien. Aber bevor wir dann Walk of Shamen oder Walk of Famen, wie auch immer man das dann auslegen möchte, muss ich mich natürlich auch in dieser Folge bei einer Reihe von Menschen bedanken. Das sind in diesem Fall Habenhauser Jung, Micha SGE aus Köln, Eschenbrücher 56, 1893, Stefan B., Sebastian, der Lachsmark, Lisa, Rini, SVS 1980 und L. Gehring. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten den Rasenfunk am Laufen, denn der Rasenfunk ist und bleibt werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen, liebe Hörerinnen und Hörer, und bezahlen davon auch ein Gästehonorar an unsere Gäste. Das ist noch verschwindend gering im Vergleich zu normalen, im Vergleich zu dem, was der Markt zahlt, um es mal so zu bezeichnen. Trotzdem summiert sich das auf. Ich habe es mal rausgesucht. Im Juni haben wir 1300 Euro an Honoraren überwiesen. Das sind dann alles erstmal Spenden, die von euch reinkommen müssen. Sind sie auch im Juni. Dafür ganz herzlichen Dank und es würde mich natürlich auch freuen, wenn das so weitergeht, denn perspektivisch wollen wir die Honorare natürlich dann auch angleichen. Was habt ihr bekommen im Rasenfunk in dieser Saison? Ein Tribünengespräch, jetzt dann die fünfte Schlusskonferenz und eine ganze Reihe von Kurzpässe. Insgesamt 33 Stunden und 37 Minuten haben wir zu dieser EM berichtet. Es fühlte sich keine Stunde länger an. Naja. Aber Kudos an alle, die jede Minute und jede Sekunde davon gehört haben. Ihr seid die wahren Helden dieser paneuropäischen Europameisterschaft. Okay, bevor ich jetzt aber zu schmalzig werde, lasst uns doch mal mit dem Finale anfangen. Flo, du bist ja gerade in Finnland und hast dir dort diese Partie angeguckt. Wie war es denn, mal bei einem Spiel nicht arbeiten zu müssen? Und bist du zufrieden mit dem Ausgang dieses Turniers?
Es war ganz hervorragend, sich mal wirklich so ein Finale einfach mal so anschauen zu können, ohne immer gleich denken zu müssen. Also ich bin ja Online-Journalist und man denkt dann natürlich immer gleich so, was ist der erste Dreh, was ist die Zeile, was muss man da noch machen, was müssen wir hier machen, wer hat die Pressestimmen, wer macht hier, wer zeichnet auf, was ist das große Thema? Da gehen dann ganz viele Gedanken weg von dem rein sportlichen, die man da irgendwie haben muss. Und so hat man sich ganz gemütlich dieses Spiel angeschaut, auch, muss ich sagen, meiner Sicht relativ unemotional bei mir persönlich. Aber ich fand das alles in allem so sehr erwartbar. Also ich hatte vorher mit meiner Frau diskutiert und dann auch irgendwie gesagt, so ein 1-1 ist eigentlich ein Ergebnis, das ich mir sehr gut vorstellen kann nach der regulären Spielzeit. Und dann kann ich mir auch ein Elfmeterschießen gut vorstellen. Und es wäre ja ein Witz des Fußballgottes, wenn dann England einen Titel im Elfmeterschießen gewänne, worauf sie mich dann im Elfmeterschießen auch ansprach und sagte, ey, das haben wir doch vorher noch besprochen gehabt. Und ich sage, ja, jetzt warten wir ab. Wird schon noch. Und ja, Italiener, sehr, sehr, sehr verdienter Europameister, muss ich sagen. Und ja, so habe ich das Spiel gestern in Kurzform gesehen.
Alex, wie war's bei dir?
Ja, ich habe es eigentlich ziemlich ähnlich gesehen. Also grundsätzlich gehe ich, glaube ich, immer relativ neutral an die meisten Spiele ran. Aber dann halt im Verlauf von Spielen, es ist eigentlich immer so, dass man irgendein Team dann doch ein bisschen lieber mag oder sich einfach lieber anschaut. Und über das ganze Turnier gesehen war das bei mir tatsächlich eigentlich Italien, die ich einfach fußballerisch toll anzusehen fand. Und dann war ich eigentlich auch ziemlich froh, dass sie im Endeffekt gewonnen haben, auch wenn ich es eigentlich immer relativ schade finde, wenn sowas dann durch ein Elfmeterschießen entschieden wird und dann halt vor allem durch so viele Fehlschützen, weil es mir halt für die Jungs in dem Fall halt einfach extremst leid tut, vor allem weil ich diese englischen Spieler, die verschossen haben, halt auch enorm sympathisch finde.
Ja, wobei der Vorteil von vielen Fehlschützen ist, es konzentriert sich nicht auf einen, also Gareth Southgate weiß, wovon ich da spreche, und Bertie Vogts hatte noch Glück, dass ihm zum Beispiel der Hintern gerettet wurde, so wie ja auch Belotti, das muss man ja auch sagen, auch Italien hatte einen Fehlschützen. Ja, das stimmt natürlich mit dem Elfmeterschießen, das hat immer so ein... Es braucht einen Schlusspunkt, aber man weiß nicht, ob es immer der Schlusspunkt ist, den so ein Turnier auch verdient hat. Jetzt diese Wolte mit, dass England aber wieder ein Elfmeterschießen verliert, dass man quasi in der einen Möglichkeit, wo man beide großen Laster der Vergangenheit mit einem Aufwisch hätte besiegen können. Zum einen mal wieder ein Finale zu gewinnen nach 55 Jahren, nachdem man überhaupt erst wieder in eins eingezogen ist und gleichzeitig auch noch den Elfmeterfluch dann ja hoffentlich wirklich irgendwie ad acta legen zu können. Das ist schon einigermaßen grotesk. Weil du das aber gerade gesagt hast und weil das ein Aspekt war, der im Kurzpass, den ich gestern Nacht aufgenommen habe, ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil da konnten wir uns auch nicht auf alles konzentrieren, würde ich da noch gerne kurz bei den Schützen hängen bleiben. Also Rashford, Sancho und Saka, das finde ich nämlich auch, dass man da durchaus mal drauf hinweisen kann, bei allem, was diese Spieler sportlich tun, vor allem Marcus Rashford hat sich so überragend neben dem Platz engagiert in dieser kompletten Saison und hat bar eigener Hände und Tweets dafür gesorgt, dass die britische Regierung in ihrem Handeln sich verändern musste. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Mahlzeiten für Kinder aus Haushalten, wo die sich nicht immer ein Mittagessen leisten können, dass das aufrechterhalten wird und dass dieses Programm nicht gestoppt wird. Und ich finde, wenn jemand sich so toll engagiert, dann darf man das auch in einer sportlich schlechteren Phase dann mal hochhalten und sagen, es ist trotzdem bemerkenswert, was dieser Mensch schafft, und dementsprechend hat das dann noch so eine Fußnote, dieser verschossene Strafstoß, dass man sich denkt, ausgerechnet im alten Sportjournalisten-Sprech, ausgerechnet er musste verschießen. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also Italien, Europameister 2021. Dann lasst uns auch mal mit dem Blick auf Italien anfangen. Über die hatten wir ja logischerweise auch in unserer EM-Vorschau gesprochen und wir hatten sie immerhin unter den Titelkandidaten, Flo. Du hast schon...
Juhu!
Ja, da lagen wir richtig, war jetzt auch nicht so schwer, ehrlicherweise. Wobei, ich habe gehört von vielen Menschen da draußen, die Italien vor dem Turnier nicht so auf der Rechnung hatten, bis zu unserer Vorschau. Da habe ich mich dann doch sehr gefreut. Es ist ein Titel von Roberto Mancini. Wir haben es damals angesprochen. Er hat über 70 Spieler getestet, allein 32 Debütanten zum Debüt verholfen, aber der Kern der Mannschaft, und das finde ich wirklich dann doch auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, der Kern der Mannschaft ist derjenige, der gegen Schweden die WM-Qualifikation 2018 verpasst hat. Was hat sich denn bei Italien verändert und ist dieses Turnier jetzt nochmal anders gewesen als das, was du vorher von Italien gesehen hast?
Die letzte Frage, ja, schon anders, weil sie schon mit einer anderen Spielidee halt aufgetreten sind. Also dieses ist schon enorm vertikal ausgerichtete, auf Umschaltfußball ausgerichtete 4-3-3, fand ich schon beeindruckend. Und halt wirklich dieses immer in die letzte Linie nochmal den Ball steil reinspielen, immer nochmal die Läufe gehen, immer nochmal schauen, dass der Strafraum besetzt ist. Also wirklich dieses extrem eigentlich ja auch breit angelegte Spiel, aber vor allem eben wirklich vertikal angelegtes Spiel, das fand ich schon sehr, sehr stark von den Italienern. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich sowas noch nie von Italien gesehen habe oder hier sagen, die haben doch immer nur Catenaccio gespielt und plötzlich spielen sie Offensivfußball. Das stimmt ja auch einfach nicht. Das macht sie aber in meinen Augen halt echt zu einem verdienten Europameister. Und was sich natürlich geändert hat, also wenn man auf die Aufstellung von Schweden guckt, dann war, glaube ich, Chiellini, Bonucci, Jorginho, Immobile und einer war, glaube ich, noch auf dem Platz damals, Ende 2017, als sie in den Playoffs vor der WM 0-1 und 0-0 gespielt haben. Weiß ich, Florenzi war auf jeden Fall noch dabei, genau. Der war jetzt, glaube ich, auch im Kader. Aber sie haben natürlich wichtige Positionen jetzt in Anführungszeichen neu besetzt, mit Barella und Verratti. Das waren natürlich zwei enorm ballsichere, passstarke Achter, die sie jetzt im Spiel hatten. Und natürlich die Außenverteidiger, die jetzt noch einen viel größeren Job irgendwie übernommen haben. Allen voran natürlich Spinazzola, der jetzt natürlich verletzt war im Finale und im Halbfinale auch. Aber Emerson, finde ich, hat das jetzt auch gut gemacht im Finale. Di Lorenzo war jetzt auch nicht verkehrt, obwohl er beim ersten Tor jetzt im Finale nicht gut aussah. Und vorne hattest du natürlich einen Mann wie Chiesa und auch Insigne. Also die waren schon perfekt gecastet, würde ich jetzt mal sagen, so die erste Elf der Italiener. Und hatten natürlich ein taktisches Verständnis, das wirklich schon sehr herausragend war. Und auch die Anpassungen, die Mancini dann im Finale vorgenommen hat, mit der Einwechslung von Cristante, die hat letztlich die Medaille oder das Spiel so ein bisschen Richtung Italien kippen lassen. Und das freut mich halt immer zu sehen in so einem wichtigen Spiel, dass ein Trainer erkennt, ich muss was verändern. Und er macht die Veränderung mit einem Wechsel, der jetzt vom Namen her jetzt nicht, du bringst jetzt irgendwie einen Spieler, der extrem geil ist und dann das Spiel seines Lebens macht, sondern halt einfach einen soliden Mittelfeldspieler vom AS Rom, eben Cristante, der aber dann den entscheidenden Lauf macht zum Eckball und beim Eckball auch noch mit dem Kopf dran ist, bevor das Tor fällt. Das ist halt einfach eine Meisterleistung des Trainers. Und deswegen Hut ab, Signore Mancini, das war wirklich ganz großer Sport und am Ende einfach ein sehr, sehr, sehr verdienter Titel, der jetzt nicht aus dem Nichts kam, wenn man die Vorleistung sieht, jetzt irgendwie mit 34 Spielen in Folge ohne Niederlage und sie lagen auch, glaube ich, nur vor dem Finale lagen sie, glaube ich, insgesamt in diesen 33 Spielen zuvor irgendwie nur 43 oder 44 Minuten überhaupt im Rückstand. Da haben sie gestern irgendwie länger leiden müssen, aber haben das dann natürlich auch banal mit einem Standard, aber tatsächlich halt dann auch verdient, egalisiert. Aber nach dem WM verpasst, ein Team, wo du gesagt hast, 2017, da ist irgendwie nichts da, wo soll jetzt da der Neuaufbau herkommen, Serie A, schwierig, auch viele ausländische Spieler, wie kann man die italienischen Spieler dort entwickeln? Ja, siehe da, 4 Jahre später hast du 26 Mann-Kader, die alle da zurecht gespielt haben und die sich jetzt alle zurecht Europameister nennen dürfen.
Ach, man weiß gar nicht, was man addieren soll, außer vielleicht noch kurz, Alex, den Blick auf die Innenverteidiger zu werfen. Das hatten wir auch in der EM-Vorschau thematisiert. Leonardo Bonucci, 34 Jahre alt, Giorgio Chiellini, 36 Jahre alt. Die alten Recken, was so auch so ein bisschen so ein roter Faden dieser Europameisterschaft war, das hatten wir durchaus bei einigen Nationen. Aber bei Italien hat es halt sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, die haben einen ganz großen Anteil an diesem Titelgewinn.
Ja, und also ich glaube vor allem halt als Person, also wie Chiellini durch diese ganze EM durchgegangen ist und gefühlt alle 2 Minuten fast vorm Lachanfall war, weil er irgendwie alles so toll fand.
Ja, außer vom letzten Elfmeterschießen, das fand ich interessant, da hat er sich nicht so beömmelt wie mit Jordi Alba im Halbfinale. Also ich dachte mir, okay, wenigstens auf Finalebene packt es dich dann auch mal.
Ja, wobei er da teilweise auch im Spiel noch extremst locker fast wirkte.
Ja, das stimmt.
Und was der da irgendwie teilweise noch wegverteidigt hat und mit welcher Ruhe er das auch gemacht hat, das war wirklich faszinierend. Und dann hat er offensiv immer noch seine Läufe mit dabei gehabt und ist ja auch in der Verlängerung gefühlt teilweise noch auf dem linken Flügel rumgestürmt.
Ja.
Und ich nicht nur gefühlt. Der ist in der 122. Minute, das habe ich noch genau vor Augen, hat er noch wirklich den links außen hinterlaufen.
Ja, ja, genau. Ja. Genau.
Er ist das war noch so Richtung krass, ja. Eckfahne hinterlaufen in der 122. Minute. Das war einfach symbolhaft ohne Ende, aber total geil.
Ja, und defensiv kann man über ihn eigentlich eh nur Gutes sagen. Und fast noch beeindruckender war ja Bonucci. Er war ja meistens eher so zentraler Verteidiger von so einer Art Dreieraufbau. Da fällst du dann natürlich nicht ganz so sehr auf, weil du von dort nicht solche Läufe machen kannst wie Chiellini. Aber der hat seiner Mannschaft auch so eine Ruhe gegeben und ist halt auch so ein entspannter Verteidiger. Und diese Ruhe, die Bonucci und Chiellini ausstrahlen, hat, glaube ich, dieser Mannschaft extrem geholfen. Weil wenn du die beiden hinter dir hast, dann kannst du, glaube ich, auch nur entspannt in irgendwelche Spiele reingehen, weil du eigentlich weißt, okay, da wird mir eh alles wegverteidigt und gut ist.
Ja, also Bonucci mit seinen langen Bällen im Aufbau aus dem Pressing heraus wahnsinnig gut. Auch in diesem Finale gab es 3-4 lange Bälle, wo gut ein Tor hätte draus entstehen können und dann würden wir alle noch lauter über Bonucci sprechen und Chiellini, der vorschiebt. Ihr habt es angesprochen, Italien, die Mannschaft, die gemeinsam mit Spanien bei dieser Europameisterschaft die meisten Tore geschossen hat, nämlich 13 und auch am häufigsten in Richtung des gegnerischen Tores geschossen hat. Spanien 19,2 Schüsse pro Spiel, Italien 18,1. Man muss sich jetzt nicht komplett an jedem Wert aufhängen, weil da steckt halt auch eine Gruppenphase mit drin, die nicht immer 1:1 vergleichbar ist zwischen den Mannschaften. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, Alex, ist, dass England da nicht aus Zufall, aus einem statistischen Zufall weit hinter denen liegt. Also Spanien, Italien Platz 1 und Platz 2 nach den Schüssen in Richtung des gegnerischen Tores. England auf Platz 20 von 24 Nationen. 9 Schüsse, auch in diesem Finale waren es dann am Ende nur 6, die man in 120 Minuten abgegeben hat. Wir hatten England ja auch als Titelkandidat mitgenannt, wesentlich wegen des Arguments auch, ja, 6 von 7 Spielen potenziell zu Hause. Genauso sollte es dann auch kommen. Würdest du sagen, da hat England angesichts der offensiven Möglichkeiten, die man hat, Potenzial hergeschenkt, dass man eben so sehr auf Sicherheit geguckt hat?
Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es war halt an sich schon häufig extrem destruktiv. Und das ist halt schade bei dem Spieler, bei den Spielern, die du rein theoretisch hast und was du mit den Spielern halt alles anfangen kannst. Teilweise fand ich es gar nicht so schlimm, also vor allem im Finale, so die erste halbe Stunde war eigentlich so mit die beste des Turniers.
Ja, also von England meinst du?
Ja, genau, von England. Ja. Mhm. Im Laufe des Turniers wurde Kane auch immer wieder besser eingebunden, hat dann halt relativ kreativ und auch gestaltend gewirkt, was England halt immer enorm hilft, vor allem wenn du halt mit einer Fünferkette teilweise spielst und relativ wenig Leute eigentlich in der Offensive hast, wenn sie dann Kane mal in den Zehnerraum fallen lässt und dann halt zum Beispiel diesen einen Pass auf Saka im Halbfinale gegen Dänemark spielt, der absolut überragend ist, dann hilft dir das sehr. Aber insgesamt hat England mir auch zu wenig offensiv gemacht. Also wenn man mal auf das Deutschlandspiel zum Beispiel zurückschaut, dann war das ja ein Spiel, wo gefühlt beide Mannschaften sich darauf geeinigt haben, dass sie jetzt 2 große Chancen pro Spiel haben. Und der seine beiden Chancen halt besser verwertet, der gewinnt das im Endeffekt. Und das ist ein Spiel, ist halt ein 50-50-Spiel, das kann mal für jeden funktionieren. Und im Endeffekt gewinnt England dann und man kann sagen, dass England das in dem Spiel taktisch ganz gut gemacht hat, zumindest seinen Plan umgesetzt hat. Der war halt aber so defensiv, dass man sich halt keine so hohe Siegchance gibt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Das gleiche auch im Finale. Du gehst 1-0 in Führung und danach stellst du dich halt größtenteils wieder hinten rein. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, dass irgendwann auch mal ein Gegentor noch kommt. Und das Finale ist halt vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch für das Turnier, weil man nicht wirklich genug gemacht hat, um halt die Siegchance wirklich zu erhöhen, sondern man hat sich halt eher darauf konzentriert, die Chance auf die Niederlage zu verringern. Und im Endeffekt hat man dann auch nicht verloren, aber bei so einem Turnier geht es einmal in ein Elfmeterschießen, das wird im Endeffekt halt verloren. Und so waren die englischen Spiele jetzt vielleicht mal bis auf das Ukraine-Spiel ausgenommen, ja alle extrem eng. Mhm. Auch in der Gruppenphase gab es, glaube ich, 0-0, 1-0, 1-0. Und irgendwann verliert man so ein Spiel dann halt, wenn man es immer nur versucht, knapp zu gewinnen.
Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Aber eine eine kleine Ironie, finde ich, steckt da schon noch drin. Wenn ich in mein Vorbereitungsdokument gucke, dann steht unter Stärken bei England Absicherung. Die Außenverteidiger und Sechser schieben nie weit weg von der letzten Kette. Übergangsspiel dann meist über Rice und Flugbälle. Erst wenn das nicht klappt, schieben die Außenverteidiger auf den langen Ball und für den langen Ball nach vorne. Und ausgerechnet das hat England in der ersten Halbzeit ja gar nicht gemacht. Das war ja der taktische Kniff, mit dem man Italien so gut aus dem Spiel erstmal genommen hat und auch offensichtlicherweise überrumpelt hat. Das weite Vorschieben der Außenverteidiger, dass Kane sich zurückfallen lässt zusätzlich. Du hattest dann eben ein 3-5-2 und diese 5 waren eben viel mehr als die 3, die in der Regel von Italien da standen. Das war ein Fluten des Mittelfelds und das fand ich so ein bisschen, war die kleine Fußnote an diesem Finale, dass sich in diesem Finale dann Southgate doch was überlegt hat, was aus einer vermeintlich defensiven Anfangsformation, also Rückkehr zur Fünferkette, Trippier für Saka rein, dann doch ein offensives Moment hatte. Aber man hatte dann keine Antwort mehr, als Italien darauf reagiert hat und eben mit sehr mutigen Wechseln ihrerseits, die sie auch machen konnten, weil es halt auch mehr Wechsel gibt bei diesem Turnier, dann darauf reagiert hat. Das war noch so meine Beobachtung. Flo, wo würdest du denn jetzt dann für England dieses Turnier hinpacken?
Ich finde das sehr schwierig zu bewerten oder sehr schwierig auch den Stab über Southgate zu brechen, weil er hat es nun mal geschafft, diese Mannschaft ins Finale zu führen. Und das halt als erster englischer Nationaltrainer seit 1966 in ein großes Finale zu führen. Und unterm Strich haben sie halt 2 Gegentore kassiert, einen direkten Freistoß und eins nach der Ecke. Also in 7 Spielen eigentlich kein Tor aus dem Spiel heraus kassiert. Und das sagt halt schon, dass der Masterplan, nämlich hinten gut zu stehen und defensiv zuerst zu denken, halt extrem gut aufgegangen ist. Ich glaube, was halt gestern gefehlt hat, war einfach der Mumm, zu irgendeinem Punkt nach dem 1-1 von Italien zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal was der Mannschaft offensiv eine Stärke gibt. Was jetzt wirklich dafür sorgt, dass wir das Spiel vor dem Elfmeterschießen entscheiden, weil Elfmeterschießen ist immer irgendwie 50-50 und wir sind aber England, dann ist es eher 40-60 oder keine Ahnung. Irgendwie so. Das hat mir, glaube ich, gefehlt und ja, letztlich, wir waren ja auch schon bei der Auswahl der Elfmeterschützen. Also warum die letzten 3 Schützen in dem Finale der 23-Jährige, der 21-Jährige und der 19-Jährige sein müssen, das erschließt sich mir jetzt irgendwie auch nicht so ganz. Also da muss ich auch als Trainer vielleicht irgendwie gewiefter sein. Und ich weiß auch nicht, warum er den Henderson einwechselt und dann kurz vor Schluss wieder auswechselt, um dann halt einen vermeintlichen Elfmeterschützen zu bringen. Also weiß ich nicht, welcher Plan dahinter jetzt irgendwie steckte oder
I don't know. Naja, der Plan war wahrscheinlich, einen vermeintlich sicheren Elfmeterschützen zu bringen, aber.
Ja, aber ich frage mich halt schon, wo sind die Maguires, Canes und Hendersons, die halt dann die letzten 3 Elfmeter schießen. So, ja. Also der eine der große Star von Tottenham, der andere der Kapitän von Liverpool, der andere der gestandene Innenverteidiger von Man United. Ja, gut. Kane hat, glaube ich, den ersten geschossen und Maguire den zweiten, oder
genau,
war das?
Ja, genau.
Ja, also frage ich mich halt auch in der Reihenfolge, warum muss Saka, warum muss der 5. Schütze sein? Also, naja, sei es drum, ich finde es extrem schwierig, das jetzt da den Stab über Southgate zu brechen, weil wenn der irgendwie mit Pauken und Trompeten da antritt und mit 5 Offensiven und dann verlieren sie halt im Achtelfinale irgendwie nach heroischem Fight, nach einem 2-2 gegen Deutschland im Elfmeterschießen, dann sagt halt auch jeder, ja, super, jetzt hast du es halt mal richtig verkackt, weil wir hätten jetzt hier den einfachsten Turnierverlauf gehabt mit 6 Spielen bis ins Finale in Wembley, also 6 Spiele zu Hause bis ins Finale. Und du machst hier so ein Harakiri-Zeug gegen Deutschland, wo wir ja doch wissen, dass wir gegen die immer irgendwie blöd aussehen. So. Und er hat halt die Variante Defense Wins Championship irgendwie auf die Variante gesetzt. Und sie wäre ja auch beinahe aufgegangen.
Ja, und ich denke, die Engländer aus dem laufenden Spiel heraus, Entschuldigung, im ganzen Turnier für England.
Genau. Und die Engländer, denke ich, also die eigenen Landsmänner hat er einfach über den Erfolg abgeholt, also über das, wir sind jetzt echt im Finale. Und dass der Rest jetzt da eher skeptisch auf den Unterhaltungsfaktor oder den Offensivfaktor des Spiels der Engländer geguckt oder geblickt hat, Das wäre ihm, glaube ich, relativ Wumpe gewesen, wenn sie das Ding jetzt am Ende gewonnen hätten.
Oh, harte, steile These.
Ja.
Herr Bucken.
Also, ja, da halt dann auch so, keine Ahnung, ich habe auch Stimmen gelesen oder Leute gelesen, die bei Twitter, die dann geschrieben haben, ja, die hatten so einen einfachen Weg im Finale. Das ist doch scheißegal. Wenn du das Ding gewinnst, ist es Wurst, ob du davor gegen Barfuß Bethlehem gespielt hast oder gegen Frankreich. Es ist halt einfach. Die können ja auch nichts dafür, dass die gegen Ukraine das Viertelfinale spielen mussten. Das war ja nicht die Wahl der Engländer. Die haben das sich ja nicht ausgesucht. War halt dann so. War halt dann Ukraine und Dänemark. Ja, und musste auch erstmal schlagen. So. Also, ich finde, England hat ein gutes Turnier gespielt. Ich fand auch den Plan, immerhin war da ein Plan dahinter erkennbar. Ich fand das auch beeindruckend, wie wirklich teilweise die zentralen Mittelfeldspieler schon in der Antizipation eines Ballverlustes, also der eigene Spieler führte eigentlich noch den Ball und hat sich den vielleicht so einen Millimeter zu weit vorgelegt, dann hast du schon gemerkt, wie zwei oder drei andere Spieler schon eher den Weg zurückgemacht haben. Und dann kam tatsächlich der Ballverlust, dann kam tatsächlich die Gegenaktion vom Gegner und dann standen die schon wieder. Das fand ich extrem beeindruckend. Und wie du halt auch einfach gemerkt hast, dass die nicht einfach auseinander zu spielen sind und dass die immer extrem viele Beine hinterm Ball hatten. Und das war für mich dann auch nochmal eine Evolution zu 2018, wo sie auch schon defensiv sehr stark waren und offensiv eigentlich gefühlt in der Retrospektive nichts anderes als Standards hatten. Fand ich das jetzt schon nochmal eine Weiterentwicklung. Es war jetzt vielleicht nicht der erwünschte Offensivschritt nach vorne, auch gemessen an dem Personal, das du eigentlich zur Verfügung gehabt hättest, Klammer auf, Rashford, Sancho, Klammer zu, aber schon mal einen Schritt nach vorne. Und ja, also ich glaube, ich habe auch gestern dann trotz aller Tragik und trotz allem aller Enttäuschung bei Engländern und Menschen um die englische Mannschaft irgendwie schon gemerkt, so ja, okay, aber in anderthalb Jahren ist WM und dann probieren wir es da nochmal. So.
Und ja, so habe ich das auch gehört. Das Ganze wird als Zwischenschritt gesehen für England. Also, das waren die Mannschaften, die wir als zweites und als viertes in der EM-Vorschau besprochen haben. Wir werden jetzt nicht bei jedem Team so tief reingehen können, weil nochmal eine 4-Stunden-Sendung braucht es jetzt auch nicht. Aber wenn ich mir den Reigen der Titelkandidaten angucke, wir haben, Italien war neben Frankreich die einzige Mannschaft, bei der wir uns sicher waren, die sind Titelkandidat. Bei allen anderen gab es so Einschränkungen. Also Spanien haben wir drüber gesprochen. Na, die Gruppenphase könnte zäh werden. Ab der K.O.-Runde sollte es dann besser werden. Bei Portugal waren wir uns nicht ganz einig. Flo, dass du sie eher dann näher an dem gesehen, was sie jetzt dann auch geleistet haben, eher am Durchschnitt. Auch bei Belgien hatten wir Fragezeichen. Unter anderem die Abwehr war da auch ein Thema. Wenn wir uns jetzt mal die Titelkandidaten angucken, Frankreich, Spanien, Belgien, Portugal hatten wir noch mit dabei, über die wir noch nicht gesprochen haben. Alex, wer davon war denn dann die Mannschaft, die dich auch am meisten überrascht hast? Und gibt es irgendetwas, wo du dir denkst, ach, das hätten wir sehen können eigentlich?
Ich glaube, am meisten überrascht von den Mannschaften, also eigentlich haben sie mich alle nicht so komplett überrascht. Also vom Ergebnis vielleicht ja. Also gut, Portugal und Belgien haben halt im Achtelfinale schon gegeneinander gespielt. Das ist dann halt für beide Mannschaften relativ blöd, weil man muss halt schon Titelkandidat früh ausscheiden. Das ist halt im Endeffekt dann, ist halt passiert wegen
dieser... Also es war auch für unsere Vorschau ganz schlecht, muss man wirklich sagen.
Ja, genau. Und ich meine, der gewinnt, der hat halt trotzdem noch eine ordentliche Chance, irgendwie relativ weit zu kommen. Von daher muss man, also bin ich immer noch relativ fein damit, die irgendwie als Titelkandidat genommen zu haben. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Frankreich, die jetzt natürlich kein gutes Turnier gespielt haben, die dann auch im Achtelfinale plötzlich mal ein komplett neues System ausprobiert haben, weil scheinbar Deschamps dachte, dass das eine tolle Idee ist. Kann funktionieren, wenn es nicht funktioniert, sieht es halt blöd aus. Und das Achtelfinale sah insgesamt ziemlich blöd aus, weil sich dann ja noch dieses 3:1 wirklich unfassbar dämlich noch aus der Hand reißen haben lassen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich sie in dem Turnier trotzdem immer noch weit kommen könnten, weil die individuelle Klasse dieser Spieler und was zum Teil einfach Paul Pogba in dem Spiel gemacht hat, das kann halt gefühlt fast schon reichen, um in so einem Turnier halt noch deutlich weiterzukommen. Und dementsprechend finde ich es halt insgesamt sehr schwer, diese Titelkandidaten im Nachhinein nochmal zu bewerten, weil es halt wirklich nicht viel ist, was gefehlt hat. So, Frankreich verliert im Elfmeterschießen gegen die Schweiz und die Schweiz verliert auf einmal im Elfmeterschießen gegen Spanien und Spanien und Italien sind dann im Halbfinale auf einmal. Und so viel ist da nicht, was gefehlt hat. Trotzdem ist es halt so, dass Frankreich, Portugal und auch Belgien jetzt taktisch echt keine Offenbarung waren und vor allem Portugal war teilweise defensiv extremst abenteuerlich. Also die haben, wenn ich mir ans Deutschlandspiel zurückerinnere, waren die gefühlt davon überrascht, dass es sowas wie Außenverteidiger in der Fünferkette gibt und haben auch dementsprechend
verteidigt. Wo kommt der denn jetzt her? Wie heißt du? Gosens? Okay.
Und die haben sie probiert, das anzupassen, indem der Trainer Fernando Santos dann gefühlt irgendwann alle Viertelstunde einen neuen Mittelfeldspieler eingewechselt hat, der ihn halt verteidigen sollte, was natürlich auch nicht funktioniert. Zudem hat man es tatsächlich auch nicht geschafft, dass da die Einzelspieler mal so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Also Bruno Fernandes war ziemlich blass während der gesamten EM. João Felix hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das war einfach relatives Chaos bei Portugal, aber im Endeffekt hat es dann halt trotzdem nur ein Fernschuss von Thorgan Hazard das Ausscheiden im Endeffekt eingetütet. Von daher, es ist halt diese Riege aus Frankreich, Italien, Belgien, im Endeffekt enttäuschend, spielerisch, aber nicht überraschend enttäuschend. Und im Endeffekt halt nicht so titelkandidatisch, wie man sie vielleicht hätte erwarten können. Während Spanien halt spielerisch mich tatsächlich sogar noch einen Tick positiv überrascht hat. Vor allem, als es dann immer weiter ins Turnier reinging. In der Gruppenphase waren sie eigentlich auch schon ganz ordentlich, haben da halt anfangs überhaupt keine Chancen genutzt. Teilweise waren sie dann nicht allzu zielstrebig. Da war es dann, hatte man wieder das Gefühl, die spielen ein bisschen Ballbesitz, um Ballbesitz zu haben. Wobei es nicht so schlimm war, wie wir andere spanische Mannschaften, zum Beispiel 2018er WM-Mannschaft, schon mal gesehen haben, die ja wirklich gefühlt überhaupt nicht nach vorne gekommen ist, sondern nur hin und her gepasst hat. Und da waren sie dieses Jahr deutlich besser und für mich haben sie tatsächlich auch fürs zum besten Spiel dann dem Halbfinale gegen Italien beigetragen. Das Spiel fand ich wirklich fantastisch.
Ja.
Und da war Spanien für mich sogar klar die bessere Mannschaft. Wunderbarer Matchplan von Luis Enrique, da Donny Olmo auf die falsche 9 zu stellen. Es war im Endeffekt ein System, das mich fast schon so ein bisschen ans Guardiola Man City erinnert hat. Mit enorm viel Zentrumspräsenz, wo du Olmo hattest, du hattest Pedri, Koke, Busquets. Dadurch hattest du halt erstmal schon eine wunderbare Überzahl gegen Italien im Zentrum. Du hattest dann auch mit diesen Spielern eine enorme Präsenz im Gegenpressing. Also vor allem, was Dani Olmo da gefühlt gearbeitet hat, war absurd gut. Und auch Koke hat ja einen immensen Aktionsradius in dem Spiel gehabt, hat ja Verratti eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Und im Endeffekt verlierst du das Spiel dann halt auch, weil Oyarzabal zweimal gefühlt einmal den Ball nicht annehmen kann, einmal ist er gefühlt 10 cm mit dem Kopf vorbei, vergibst ein paar Chancen, dann geht's wieder ins Elfmeterschießen und dann verlierst du halt das Elfmeterschießen. Aber das, was Spanien gemacht hat, war wirklich gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich während des Turniers immer mehr gefunden haben, was ja durchaus noch ein Fragezeichen war bei Spanien, weil da ja noch nicht komplett klar war, wie sie während dieser WM, während dieser EM auflaufen werden. Man wusste nicht genau, wie läuft es in der Innenverteidigung ab. Das war, glaube ich, nur das größte Problem, dass man da nie wirklich den perfekten Partner für Laporte gefunden hat. Aber grundsätzlich hat es sich halt während des Turniers mehr eingespielt. Und das Experiment mit Llorente als Rechtsverteidiger ist halt zum Beispiel gescheitert. War jetzt im Endeffekt kein großes Problem, weil Azpilicueta dann auf einmal wieder grandios gespielt hat. Und ich glaube, ein Tor ziemlich genial eingeleitet hat durch einen Laufweg ins Zentrum. Und im Endeffekt glaube ich, dass Spanien halt immer noch ein Team in der Entwicklung ist. Und ich glaube, das haben wir auch vor dem Turnier gesagt. Und das ist vor allem jetzt für die kommende WM, glaube ich, schon mal ziemlich gut aussieht, weil dieser Kader halt immer noch ziemlich jung ist und du tolle Spielertypen hast. Und bei dieser EM wäre tatsächlich auch schon sehr, sehr viel möglich gewesen. Dementsprechend sehe ich die spanische Mannschaft halt von diesen vier Titelkandidaten, die es im Endeffekt nicht ins Finale geschafft haben, deutlich am positivsten.
Wenn wir bei Teams in einer Entwicklung sind, Flo, dann baut mir das die Brücke, um kurz über Belgien mit dir zu sprechen. Denn da hat man ja eher das Gefühl, das Team ist eher am Ende einer Entwicklung und hat jetzt mal wieder eine Chance vergeben. Ich hatte bei dem, was ich in diesem Turnier von Belgien gesehen hatte und wie ich es dann versucht habe, später für mich einzuordnen, dass den Gedanken, dieses Turnier war eigentlich ein gutes für Belgien. Und dass du dann ausscheidest in einem Viertelfinale gegen Italien, so funktionieren diese Turniere. Du kriegst starke Gegner früh und da kann man dann auch mal verlieren. Und nichtsdestotrotz hat Belgien da, finde ich, aber ein sehr gutes Spiel gemacht. Bei mir hat dieses Turnier eher dafür gesorgt, dass es die Turniere unter Marc Wilmots nochmal anders bewertet hat. Also ich fand die jetzt unter Martinez wirklich gut, vor allem jetzt diese EM. Ich fand, Belgien hat das gut gemacht, hat Lukaku perfekt eingesetzt, hatte mit Kevin De Bruyne einen der entscheidenden Spieler, der auch sicherlich, wenn man weitergekommen wäre, einer der Spieler dieses Turniers gewesen wäre. Aber es waren eben nicht die beiden einzigen, sondern drumherum gab es wirklich eine Reihe von Spielern, die ein sehr gutes Turnier gespielt haben. Und auch das Alter der Abwehr war auch hier nicht das große Thema, so wie wir es vielleicht auch noch in der EM-Vorschau besprochen haben. Zumindest ich habe dazu etwas gesagt. Aber im Nachhinein muss man sagen, was mit diesen Spielern möglich gewesen wäre, die jetzt alle dann langsam aus dem Alter heraus sind, also WM 2022 kann man da wahrscheinlich noch dazu rechnen, die kommt ja relativ bald, aber für mich hat es eher den Blick auf das verändert, was Belgien im vorvorletzten und im vorletzten Turnier gespielt hat, weil man sich gedacht hat, ja, das wäre halt vielleicht auch schon früher möglich gewesen und dann wärt ihr nicht darauf angewiesen, jetzt hier bei der EM jetzt quasi eure fast letzte Patrone zu verfeuern, was das Talent angeht.
Das stimmt, ja. Aber wäre Fahrradkette, hat, glaube ich, mal ein weiser Mann gesagt. Also es ist, ja, dass Marc Wilmots jetzt kein super Trainer-Brain war, das wussten wir, glaube ich, damals schon. Und man muss aber auch sagen, dass Kevin De Bruyne jetzt natürlich auch erst in den letzten 4-5 Jahren so diese Entwicklung zum absoluten Weltstar gemacht hat. Vorher hatte er schon sehr, sehr gute Auftritte und sehr, sehr gute Ansätze, aber wirklich diese Dominanz im Spiel, die hat er sich jetzt auch erst, in Anführungszeichen, erworben. Lukaku ist jetzt auch erst in den letzten, sage ich jetzt mal, seit 2017 oder so, der eigentlich Top-3-Mittelstürmer in Europa, wozu ihm vorher vielleicht noch so ein halber Schritt gefehlt hat. Also finde ich ein bisschen schwierig, jetzt nochmal auf Turniere vor 2017 zu gucken. Aber sie haben unterm Strich es halt wieder nicht geschafft, in ein Endspiel einzuziehen mit einer Mannschaft, die es eigentlich hätte wuppen können. Und das ist, glaube ich, das, was dieser Generation in Belgien anhaften wird und was bleiben wird. Und ich sehe jetzt noch nicht das Ende des Zyklus erreicht, weil eben das nächste Turnier schon in anderthalb Jahren ist. Und diese Mannschaft, glaube ich, so wie sie jetzt dasteht, in anderthalb Jahren auch auftreten kann oder antreten kann mit vielleicht 1-2 Anpassungen in der Startelf. Wobei sich jetzt in der Abwehr dann vielleicht doch mal noch 2 oder 3 andere Spieler vielleicht anbieten müssen, um da dauerhaft von den 3 Vermeulen, Vertonghen, Alderweireld zu übernehmen. Also so ein Denayer vielleicht, dass der jetzt auch wirklich dauerhaft spielt. Bei Witzel muss man gucken, aber auch da haben sich jetzt so 2-3 Alternativen jetzt auch schon eingefunden und angeboten. Thielemans, finde ich, hat es neben Witzel sehr gut gemacht, fand ich eine gute, eine erfrischende und auch eine souveräne Ergänzung in der Mannschaft. Und Doku war natürlich auch einer, ja, wo du sagst, ja, bitte gib mir mehr von und bitte zeigt ihm jemand den Weg zum Tor.
Es war wie so ein guter Arte-Themenabend. Bitte gib mir mehr Doku.
Ja, ja, aber es war halt einfach so schade, weil du einfach gesehen hast, der ist so gut, aber noch so roh. Und der letzte Pass ist halt so, ja, Mann, oder der Abschluss oder halt einfach die Entscheidungsfindung, da ist der Weg zum Tor, geh bitte dahin, geh direkt über los. Ja. Gehen Sie direkt in das Gefängnis, nein, also so, zieh direkt auf los und zieh 4000 DM ein. Ja, aber alles in allem, unterm Strich war es das, was ich mir von Belgien erwartet habe, können mitspielen, werden es aber nicht packen. So. Das war's dann. Auch wenn ich mir die Spiele von Belgien fast mit am liebsten angeschaut habe. Da war immer irgendwie was los. Und waren immer Aktionen zum Zungenschnalzen dabei, die es ja sonst, glaube ich, eher weniger gab bei dieser WM und EM. Und wenn man jetzt nochmal auf die drei, oder um die Klammer zu ziehen, auf die Mannschaften guckt, die wir jetzt besprochen haben, ich fand, das war halt generell nicht so dass die EM der Stars. Also bei Frankreich, klar, Pogba hat ein überdurchschnittliches Turnier gespielt, aber so ein Mbappé ist dann doch abgefallen. hat jetzt nicht so den Impact gehabt wie gewünscht. Auch Ronaldo hat dann im Achtelfinale wenig bis gar nichts irgendwie gezeigt. Spanien ist ja mal gänzlich ohne Star angetreten, so gefühlt. Also da war auch nichts zu holen. Ja, Griezmann, also so auch Kane, ja, hat ja irgendwie so seine zwei, drei Törchen gemacht, aber dass du so sagst, am Ende der EM schaust du auf das Turnier und sagst, das war jetzt das Turnier von einem Modric oder einem Mbappé oder einem, ja, sogar einem Cannavaro damals, das hat man irgendwie nicht so, oder? Oder habt ihr jetzt so den einen auf dem Zettel oder auch einen Lukaku oder einen De Bruyne, so einen auf dem Zettel, wo ihr gesagt habt, das war sein Turnier? Nee, gab's irgendwie nicht. Katze.
Klappe. Sie will sagen, wen sie auf dem Zettel hat. Du musst es übersetzen. Ja, wen ist jetzt?
Gestern wieder vorm Halbfinale alles richtig getippt und jetzt kein Redeanteil im Rasenfunk. Ist natürlich schwierig. Ja. Kann ich verstehen.
Ja, ich weiß nicht, Alex, ob du da noch was ergänzen möchtest. Ansonsten machen wir weiter.
Nö, nicht wirklich.
Gut, dann machen wir weiter. Nur kurz noch der Hinweis, Belgien hatte bis zum Viertelfinale, dass er dann mit 1-2 verloren ging gegen Italien, nur ein Gegentreffer kassiert in diesem gesamten Turnier. Dann kommen wir zu den Mannschaften, die wir als Überraschungen getippt haben. Wir müssen wieder nicht über alle sprechen. Also wir hatten mit dabei Tschechien, Dänemark und Ukraine. Ich glaube, da lagen wir ganz gut. Wir hatten Polen und Nordmazedonien mit dabei, würde ich jetzt ein Fragezeichen dahinter setzen, ob wir das uns noch durchgehen lassen, aber in jedem Fall, Alex, müssen wir über die Türkei sprechen, auf die wir so viele Hoffnungen gesetzt haben und bei denen es dann so fürchterlich schief ging. Wir haben die akute Diagnose damals schon mit Fatih Demirel direkt nach dem letzten Gruppenspiel im entsprechenden Kurzpass gemacht. Die Türkei ist demiralisiert, war, glaube ich, damals der Titel des Kurzpasses. Also da könnt ihr das nochmal nachhören, wenn es euch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wie würdest du denn das jetzt einordnen, dass die Türkei so deutlich ausgeschieden ist? 3 Niederlagen, 1 Tor nur erzielt, 8 Gegentreffer kassiert und im Grunde war ab dem zweiten Spiel, wo man 0-2 gegen Wales verloren hat, klar, okay, diese EM ist es dann wahrscheinlich doch nicht. Also klar, es gab noch die theoretische Chance als Gruppendritter und so weiter und so fort. Aber die Leistung hat eben einfach überhaupt nicht gestimmt. Warum?
Ich glaube tatsächlich, weil man einfach nicht so gespielt hat, wie man es in den Quali-Spielen gemacht hat. Also die Türkei war jetzt defensiv auch in den Quali-Spielen nie wirklich grandios. Also ja, sie stimmt. Haben ja auch standardmäßig gefühlt 3-3, 2-2 gespielt und das halt auch mal gegen Lettland. Aber halt auch mal gegen Frankreich. Und dementsprechend war gleich unser Optimismus recht hoch, weil halt, wenn du halt unentschieden und auch hohe Unentschieden gegen Top-Mannschaften holen kannst, wie Frankreich, wie die Niederlande, dann ist das einfach ein gutes Zeichen. Aber bei diesem Turnier haben wir, glaube ich, so ein bisschen eine gehemmte Türkei gesehen. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du nicht wirklich gut verteidigen kannst und die Türkei konnte nicht gut verteidigen, also die Mittelfeldstruktur war teilweise katastrophal, also so ein Tufan und wer hat nochmal neben ihm gespielt, Jokustel hat neben ihm gespielt, die haben sich, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, da waren teilweise riesige Räume, dann gegen Wales war das Problem, dass du mit den tiefen Läufen von Ramsey überhaupt nicht klar kamst, dabei geführt die ganze Zeit das Problem, dass keiner wusste, wer diesen tiefen Lauf jetzt aufnehmen soll, ob das jetzt der Sechser macht, das war in dem Fall Ayhan, oder ob das jetzt einer der Innenverteidiger macht, das war alles so komplett unsicher. Und man hat sich halt, glaube ich, einfach viel zu sehr darauf fokussiert, tatsächlich auch zu verteidigen, weil eigentlich ist die Stärke dieser Mannschaft halt anzugreifen. Und was wir halt bei anderen Mannschaften in diesem Turnier gesehen haben, so zum Beispiel vor allem die Niederlande, ist, dass man sich auch über die Offensive aus defensiven Problemen retten kann. Also die Niederlande hatte ja auch extreme Probleme, teilweise eigentlich mit defensiven Zuordnungen gehabt. Aber die haben halt eigentlich relativ hoch gepresst und haben den Gegner erstmal unter Druck gesetzt. Und das gleicht vor allem zu Beginn eines Turniers, glaube ich, schon mal relativ viel aus. Weil wenn du einfach den Gegner schon mal früh und hoch unter Druck setzt, dann ist es gar nicht immer mehr das größte Problem, wenn dahinter ein paar Räume auf sind. Zudem hilft es, glaube ich, der Türkei viel mehr, wenn sie auch offensiv ins Spiel reingeht. Denn die Offensivspieler, die die Türkei hat, die brauchen halt einfach den Ball. Und vor allem gegen Italien haben sie halt nie den Ball gesehen. Und da war es ein extremst tiefes Verteidigen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ja, ein bisschen einfach die Richtung schon mal vorgegeben, die man halt in dem Turnier dann gehen wird. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Auftaktspiel da schon gewissermaßen Zahlen gezogen hat, weil man da so defensiv reingegangen ist, dass man sich so ein bisschen den eigenen Stärken beraubt hat und die während des gesamten Turniers nicht mehr wiedergefunden hat. Und offensiv war es ja nicht mal immer zwingend so, dass man taktisch grandiose Abläufe hatte, sondern es ging ja eigentlich auch relativ viel über Einzelspieler, aber die hat man halt nie eingesetzt bekommen. Und ich glaube einfach, dass diese Mannschaft immer noch viel mehr kann, aber dass man halt wieder so ein bisschen einfach wieder zu diesem etwas Furioserem zurückkommen müsste. Und vor allem in den Spielen in Baku hätte ich das erwartet, wo ja durchaus auch Fanunterstützung da war, dass man halt einfach ein bisschen mehr Spaß macht und irgendwie nicht so bieder spielt. Und das war für mich dann eigentlich eher die größte Überraschung bei der Türkei, dass wir halt dieses komplett andere Gesicht gesehen haben. Es gab ja dann auch noch Berichte darüber, dass es irgendwie im Team nicht so wirklich gestimmt hat. Dann Senol Güneş hat ja im Nachhinein über einige Spieler so ein bisschen fast schon hergezogen. Also ich glaube, hatte gesagt, dass zum Beispiel Ritvan Yilmaz gefühlt nur gut im 7 gegen 7 ist und im Training ordentlich war, aber nicht in der Form für eine EM ist. Was für mich halt so eine Aussage ist, die schon sehr überrascht, weil, also warum nominiert man ihn dann und warum muss man im Nachhinein noch über ihn herziehen? Das wirkt gerade wieder so, als würde es irgendwie ja ein Chaos ausbrechen und das wirkte es schon so ein bisschen nach dem Italien-Spiel, was eigentlich nicht wirklich nötig war.
Ja, das war die große Verwunderung. 0-3, den Auftakt verloren in Rom. Das kann mal passieren, aber die Aufregung danach und die Art und Weise, wie das diskutiert wurde, hat schon gezeigt, okay, da ist schon etwas mit dem ersten Spiel aus der Bahn geraten. Flo, wenn wir uns die Kategorie der Überraschungsmannschaften Türkei, Tschechien, Polen, Dänemark, Ukraine, Nordmazedonien angucken, zu wem würdest du gerne unbedingt noch was sagen wollen?
Das ist hart.
Soll ich einen Vorschlag machen?
Ja, mach mal einen Vorschlag.
Okay, also ich glaube, es wäre fatal, wenn wir auf diese EM zurückblicken und nicht nochmal kurz über Dänemark sprechen.
Ja.
Auch wenn wir da lagen wir von der Prognose richtig, aber irgendwie halt auch gar nicht, weil wir aber halt auch alle nicht wissen konnten, was im ersten Spiel passiert ist. Der Zusammenbruch von Christian Eriksen, der Gott sei Dank, das muss man wirklich sagen, das ist das Damoklesschwert, was über diesem Turnier hing. Es ging zum Glück gut aus. Wer weiß, wie das alles verlaufen oder nicht verlaufen wäre. Also zum Glück mussten wir da nicht einem Menschen dabei zugucken, wie er auf dem Fußballplatz stirbt. Und dann gab es natürlich all die Nebenthemen, dass dieses Spiel weitergespielt wurde, dass es verloren wurde gegen Finnland, dass Kasper Schmeichel, ich glaube, seinen einzigen Fehler gemacht hat in dieser Partie. Pierre-Emil Højbjerg verschießt einen Strafstoß. Wer würde aber über Sportliches reden wollen bei so einem Spiel? Und dann legt Dänemark ein solches Turnier hin und kommt ja auch gegen England ins Halbfinale und scheidet da sehr unglücklich aus. Zwar nicht unverdient, weil England die bessere Mannschaft war, aber vom Entstehen des 2-1 her sehr unglücklich. Sehr fragwürdiger Strafstoß, den dann Harry Kane im Nachschuss dann erst verwandelt. Was ist zu Dänemark zu sagen?
Also zunächst mal muss man natürlich sagen, jetzt mal, wenn man rein unemotional jetzt die Geschichte mit Eriksen ausklammert, hatten die natürlich schon insofern Turnierglück, dass sie überhaupt nach zwei Niederlagen in den ersten zwei Spielen, weil sie haben gegen Finnland ja 0-1 verloren und dann gegen Belgien 1-2, überhaupt noch die Chance hatten, dabei zu sein. Da gab es andere Mannschaften, auch in dieser Konstellation mit vier Gruppendritten, die waren einfach nach zwei Niederlagen raus, so, oder halt wirklich. Die waren schon raus, glaube ich, nach zwei Niederlagen. Ja. Und dass du dann zu Hause, also in Kopenhagen gegen Russland, dich dann irgendwie, dass dann der Knoten aufgeht und du dann dieses 4-1 einspielst, das war jetzt keine Bombenüberraschung oder keine Riesensensation, sondern dann einfach da ist dann einfach der Knoten aufgegangen. Dass du dann ein Achtelfinale gegen Wales hast, ist natürlich auch relativ dankbar. Und ein Viertelfinale gegen Tschechien, da waren sie dann auch sogar leicht favorisiert. Will sagen, der Turnierweg, also sie hatten dann schon ein bisschen Turnierglück. Die Art und Weise, wie sie gespielt haben, haben mich persönlich aber dann doch schon ein bisschen überrascht, weil einfach ein paar Spieler wirklich auf einem sehr hohen Niveau unterwegs waren. Darmstadt zu nennen, Dolberg auch, der glaube ich jetzt fast so viele EM-Tore geschossen hat wie vorher in seiner Saison in Frankreich, also nicht ganz, ich glaube 3 und 6 oder 4 mhm. und 6. Also 6 in der Liga und jetzt 3, glaube ich, bei der EM. Oder waren es 4? 3? Ist ja wurscht. Mähle fand ich für mich persönlich auch eine der Entdeckungen der Europameisterschaft. Und unterm Strich fand ich es einfach auch wichtig und schön zu sehen, da ist ein Trainer mit einem Plan und am Ende tritt eine Mannschaft auf, die als Mannschaft besser ist als die Summe der Einzelspieler. Und da war Dänemark definitiv eine dieser wenigen Mannschaften bei der EM, wo jetzt nicht der Trainer einfach irgendwie so ein paar Namen auf den Rasen geschmissen hat und dann gesagt hat, du spielst jetzt mal da ein bisschen out of position, das kannst du schon, du spielst jetzt mal da ein bisschen out of position, das kannst du schon, und ihr seid halt einfach die 11 besten Namen, die ich habe, ihr spielt jetzt da mal, sondern wirklich mit einem Plan und mit einer Strategie, wie ich das bei Italien gesehen habe, wie ich das bei Spanien gesehen habe und so habe ich es eben auch bei Dänemark gesehen mit Hjulmand und eben gab es eben dann auch Spiele, wo du gemerkt hast, durch eine taktische Umstellung des Trainers ist es besser geworden. Durch die taktische Umstellung des Trainers ist das Spiel verändert worden und das Spiel gewonnen worden am Ende. Und das sehe ich einfach besonders gerne. Mhm. Deswegen war Dänemark wirklich eine sehr, sehr, sehr positive Überraschung. Auch sportlich völlig unabhängig jetzt von der emotionalen Komponente, die natürlich dafür gesorgt hat, dass relativ viele Menschen in Europa dann am Ende auch für die Dänen geroutet haben und entsprechend dann auch empört waren über den Elfmeter im Halbfinale, wobei man, finde ich, schon sagen muss, dass England das Halbfinale unterm Strich verdient gewonnen hat. Mhm.
Alex?
Ja, also zu Dänemark muss ich einfach auch noch was sagen, weil die wirklich großartigen Fußball gespielt haben. Und normalerweise ist es ja so, dass vor allem jetzt so in den letzten Jahrzehnten so im Nationalmannschaftsfußball jetzt nicht wirklich viele Innovationen gibt. So, das ist meistens immer... Häufig ist es einfach eine Kopie von Clubmannschaften, nur in nicht ganz so gut, weil es halt mit Nationalmannschaften nicht geht. Was ja früher noch ganz anders war, also die großen ungarischen Mannschaft oder Brasilien, die, ich glaube, es war 1958, erstmal zur Viererkette eingeführt hat, war es früher ja so, dass der Nationalmannschaftsfußball noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, auch was taktische Innovation anging. Und bei dieser EM fand ich es schon sehr schön zu sehen, dass teilweise es wieder so ein bisschen in eine innovativere Richtung ging. Und grundsätzlich gefällt mir das, weil der Nationalmannschaftsfußball hat halt einfach, der basiert halt erstmal darauf, dass du nur eine bestimmte Anzahl an Spielern auswählen kannst, beziehungsweise aber nur eine begrenzte Auswahl hast. Und das ist eigentlich die perfekte Grundlage, um Innovationen zu treffen und um neue Dinge zu entwickeln. Und genau das habe ich halt zum Beispiel bei Italien, aber vor allem halt auch bei Dänemark gesehen, die dann zum Beispiel mit Mähle als Linksverteidiger gespielt haben, eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, aber perfekt eingebunden, sodass der halt immer wieder also im Aufbau fast schon eingebunden wurde, um seine diagonalen Pässe nach vorne zu spielen. Hattest du 3 Stürmer mit entweder Dolberg oder Pausen zentral und dann halt Dormsgaard und Braithwaite um ihn herum, die extremst eng standen, sodass der Spieler, der den Pass empfangen hat, eigentlich direkt immer eine Ablagemöglichkeit hatte und du dann eigentlich direkt halt auch einen Spieler bekommen hast, der dann mit Blickrichtung zum gegnerischen Tor an den Ball kam, während dann die anderen Spieler direkt in die Tiefe gegangen sind. Das war wunderbar anzusehen. Das ist auch etwas, was ich vorher noch nicht so häufig gesehen habe, beziehungsweise in dieser Art und Weise, vor allem halt über so einen rechtsfüßigen Linksverteidiger, habe ich es eigentlich noch nie gesehen. War es wunderbar zu beobachten, eine Mannschaft, die eine klare Idee hat, die sich anpassen kann, die auch was Neues probiert. Und dementsprechend waren halt auch Dänemark einfach fußballerisch für mich neben Italien eigentlich die Mannschaft, die ich am liebsten gesehen habe. Mhm.
Dann lassen wir doch diese Kategorie der Überraschungen damit hier stehen, bevor wir uns jetzt drüber streiten, ob Nordmazedonien ein richtiger Pick war in der Überraschungskategorie, auch wenn sie keinen Sieg eingefahren haben oder ob die Ukraine dann so gespielt hat, wie wir es vorausgesagt haben. Also ganz so dann leider doch nicht. Das muss nicht sein. Vielleicht ist an der Stelle dann aber der Zeitpunkt gekommen, an dem wir über Deutschland sprechen sollten in dieser Schlusskonferenz. Sie sind schon vor so langer Zeit ausgeschieden, dass man schon fast vergessen hat, dass die an diesem Turnier auch teilgenommen haben.
Die dabei?
Ja.
Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, Flo, ich weiß nicht. Einer von uns dreien hat gesagt, Deutschland ist immer Titelkandidat.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber Alex und ich waren es nicht. Mhm. Was hat denn da gefehlt zum Titel?
Was zum Titel gefehlt hat, ist, dass sie gegen England eine der 200%igen Torchancen reinmachen. Also, nein, es hat natürlich viel mehr gefehlt, aber wenn man jetzt nochmal auf das England-Spiel guckt, jetzt auch nochmal mit dem Abstand von einer Woche und zwei Wochen oder und dem Wissen, wie England dann weitergespielt hat, gegen welche Gegner auch, hat unterm Strich wahrscheinlich gar nicht so viel gefehlt, weil gegen England, wenn der Müller den reinmacht, es 1-1 steht oder wenn Werner das erste Tor schießt, gleich in der ersten Halbzeit mit der großen Chance. Aber auch da natürlich wäre Fahrradkette. Ich bin einfach froh, dass die Ära Löw jetzt vorbei ist. Muss ich ganz persönlich einfach sagen, weil mich sein fehlendes Ingame-Coaching und sein fehlendes irgendwie, seine fehlende Innovation in den letzten Jahren, was auch die Aufstellung betrifft und die Spieler betrifft und diese Lehnstreue zu gewissen Spielern und da halt dann noch immer die Summe immer mehr nach Individuen, nach individueller Klasse aufzustellen, als nach einer wirklichen Idee dahinter, das hat mich jetzt einfach nicht mehr abgeholt. Also wirklich nicht. Also weder als jetzt Journalist, um darüber zu berichten, noch irgendwie persönlich, um mir das anzuschauen. Es war einfach nichts. Und ich werde immer wieder jedem sagen, der mich danach fragt, dass ich einfach kein Fan bin von der Besetzung Groß-Gündogan mit einer Dreierkette, in einem 3-4-3. Es funktioniert einfach nicht. Du hast immer diese Millisekunde im Umschalten, wo sich der eine nicht sicher ist, was macht der andere, bin ich jetzt der den langen Weg laufen muss oder läuft er den langen Weg, sie sind beide nicht besonders schnell, sie sind beide nicht besonders gut im Retten von Situationen, sie sind beide gute Gegenpressing oder Spieler, die im Gegenpressing was machen können, sind natürlich, haben beide ihre Qualitäten, ich würde jetzt auch nicht hergehen und wie Uli Hoeneß dem Toni Kroos seine Qualitäten im Jahr 2021 abzustreiten, ganz gewiss nicht. Und ich bin eigentlich auch, ein Fan von Ilkay Gündogan, wenn er auf der richtigen Position mit den richtigen Mitspielern spielt, wie er es zum Beispiel bei Manchester City tut, und dass er dort irgendwie 16, 17 Saisontore geschossen hat für die in allen Wettbewerben, kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber in der Konstellation war es einfach Käse. Und ja, also... Ich bin auch kein Fan der Dreierkette, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also vor allem nicht, wenn du auf den Außen keine Spieler hast, die ein 1 gegen 1 gewinnen können. Und vor allem, wenn du dann vorne mit einer Dreier-Angriffsreihe spielst, wo du, wie jetzt Sané gegen Ungarn zum Beispiel, wo du die dann an den Strafraum tackerst und nicht versuchst, auf Außen zu isolieren. Also wenn du schon Spieler hast oder nur wenige Spieler hast, die 1 gegen 1 Situationen führen können, dann muss ich die Spieler doch in diese Situation bringen und nicht irgendwo zwischen die Ketten stellen, nach innen ziehen, irgendwo dahin stellen, wo sie am wenigsten Raum haben, um ihre Aktionen auszuführen. Und das hat mich schon echt genervt, das zu sehen. So viel, da wär viel mehr Potenzial da gewesen, als diese EM dann letztlich offenbart hat. Und am Ende, und das finde ich halt so schade, am Ende guckst du halt auf diese Mannschaft und auf diese EM und sagst, ja, war ja irgendwie klar. Aber es hätte halt trotzdem passieren können. Es hätte halt trotzdem besser laufen können. Und das ist, glaube ich, so das, was es irgendwie schade macht. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal vorausblickt, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Vorlage für Hansi Flick. Mit der Einschränkung, dass sie jetzt natürlich in der WM-Qualifikation durch die Niederlage gegen Nordmazedonien schon gleich unter Zugzwang sind. Mhm. Also die müssen jetzt dann gleich, oder er muss jetzt relativ schnell gleich einen neuen Ansatz präsentieren, mit der auch gleich Ergebnisse liefert, weil so ein bisschen verbummeln kannst du die WM-Quali jetzt nicht. Und das nächste Turnier ist halt schon in anderthalb Jahren und nicht in zwei Jahren. Also auch weniger Zeit, um nochmal was zu entwickeln. Aber die Erwartungshaltung in Deutschland ist natürlich jetzt durch die zwei Turnierleistungen bei der WM 2018 und der EM 2020/21 jetzt natürlich nicht so hoch, dass jeder gleich sagt, ja, aber in Katar muss der Hansi Flick jetzt schon Weltmeister werden. So, das könnte ihm dann, glaube ich, ganz gut in die Karten spielen. Und die Basis an Spielern ist ja da. Du hast eine gute Mannschaft, du hast relativ viele gute Einzelspieler, die, wie gesagt, 8 Spieler von Bayern, die Triple-Sieger 2020 waren, 3 Spieler von Chelsea, die Champions League 2021 gewonnen hat. Du hast eine U21-Europameisterschaft, Europameistermannschaft, wo sich bestimmt auch der ein oder andere Spieler die nächsten 2-3 Jahre anbietet. Du hast jetzt noch ein Olympiaturnier mit interessanten Spielern, die auch an so einem Turnier, an so einer Erfahrung eines internationalen Turniers auch weiter wachsen können. Also so ganz so verheerend, wie man das irgendwie manchmal hingemalt bekommt. Und natürlich ist die Generation der 2014er Weltmeister jetzt am Ende. Aber ganz so verheerend, finde ich, ist es nicht. Und eigentlich eine ganz gute Ausgangsbasis für den neuen Bundestrainer. Case closed.
Ja, da steckte wirklich alles drin, muss man sagen, was zu sagen ist. Nur als du gesagt hast, was ist denn das für ein Käse, dachte ich mir, tja, Chiesa statt Käse, das wäre ein gutes Motto gewesen bei dieser Europameisterschaft.
Fürwahr.
Die Deutschland, die wenigsten gewonnenen Dribblings aller Mannschaften noch hinter Wales, Ukraine und Finnland. Die Statistik habe ich auch schon mal im taktischen Trend-Kurzpass mit Tobi Escher zitiert. Ja, Alex, was möchtest du da noch draufsatteln auf diesen Rundumschlag des Herrn Bogner?
So viel mehr eigentlich kann man da, glaube ich, gar nicht noch erwähnen. Also dieses Turnier hat mich einfach komplett unemotional gelassen bei Deutschland. Also es war, im Endeffekt hatte man eigentlich die perfekte Formation und eigentlich auch die perfekte taktische Ausrichtung, um gegen Portugal zu gewinnen. Das reicht, um die Gruppenphase zu überstehen. Und dann ist man halt bei derselben taktischen Ausrichtung geblieben und das hat halt gegen andere Mannschaften nicht wirklich gereicht. Und es ist halt im Endeffekt, glaube ich, einfach das Problem, wenn du dich 2-3 Wochen vor dem Turnier erst auf deine Formation festlegst und neue Spieler dann noch neue Rollen ausüben müssen, dann funktioniert das halt nicht perfekt. Und natürlich findet sich die Mannschaft dann nicht optimal. Und eigentlich ist diese Formation dafür gemacht, dass zum Beispiel dann Groß neben einem Goretzka spielt oder dass auf jeden Fall Goretzka an dieser Elf steht, weil der mit seiner Durchschlagskraft nochmal enorm hilft. Das haben wir ja auch schon gegen Ungarn gesehen. Gut, der war jetzt nicht von Anfang an dabei und dann hat man halt mit Groß und Gündogan erstmal gespielt, was nicht wirklich aufgegangen ist. Zumindest nicht so, wie man sich sicherlich erhofft hat. Und es war im Endeffekt ein Turnier, was in dem Verlauf eigentlich relativ vorhersehbar war, dass Deutschland vermutlich noch ganz ordentlich spielen wird, dass man mit der grundsätzlichen Ausrichtung, die man hat, vermutlich auch mal gegen einen Gegner sehr gut aussehen wird. Das war in dem Fall halt gegen Portugal der Fall. Aber dass das halt nicht reichen wird, um zu begeistern. Es hätte, glaube ich, durchaus reichen können, um relativ weit im Turnier zu kommen, weil, wie gesagt, das Spiel gegen England war für mich halt ein 50-50-Spiel. Das kann Deutschland auch ohne zu überzeugen gewinnen. Und dann, ja, Viertelfinale Ukraine wäre machbar, Halbfinale Dänemark, war Dänemark schon relativ K.O. dann, vor allem ab der zweiten Hälfte. Vielleicht wäre da auch was drin gewesen für Deutschland. Auf einmal stehst du im Finale und gefühlt hat man trotzdem die gleichen Leistungen gebracht, was es halt irgendwie so schwer einzuordnen macht. Also im Endeffekt ist Deutschland halt bei dieser EM ziemlich genau da, wo wir sie eigentlich auch eingeordnet hatten, nämlich im Durchschnitt. Und je nachdem, wie es dann halt im Turnierbaum aussieht, kann Durchschnitt auch mal für relativ viel reichen oder für relativ wenig.
Da kann man euch beiden irgendwie nicht widersprechen. Und trotzdem möchte ich mal dann doch noch meinen Finger in 2 Wunden legen bei Deutschland. Also das stimmt natürlich alles. So viel hat jetzt auch nicht gefehlt, um dieses Turnier wesentlich erfolgreicher zu gestalten. Dann habt ihr völlig recht. Und es war auch nicht alles jetzt ganz fürchterlich. Das ist ja auch nicht so. Aber hat nicht diese EM auch wieder deutlich gezeigt, dass es einfach 2 Positionen in der deutschen Mannschaft gibt,
ja,
in der man schon... Okay, gut, dann lassen Sie über Innenverteidiger und Mittelstürmer sprechen, Flo.
Ja, also, ja, wobei ich würde sogar auch auf die Außenverteidigerposition gehen. Also, also Mittelstürmer ist natürlich das, ja, das zieht sich jetzt durch die letzten 4 Turniere oder 3 Turniere, wenn du den Confed Cup ausklammerst, dass halt einfach seit Miro Klose da niemand ist, der halt einfach eine Bank als Mittelstürmer ist, also der irgendwie den Anspruch genüge täte, irgendwie Top 5 in Europa zu sein, hat die deutsche Nationalmannschaft einfach nicht. Du hast zwar einen Timo Werner, der irgendwie in der Bundesliga mal 25 Tore gemacht hat, vorletztes Jahr, aber jetzt halt bei Chelsea nicht so zum Zuge kommt und natürlich auch ein anderer Spielertyp ist als jetzt der klassische Mittelstürmer, der irgendwie durch Strafraumpräsenz die Dinge reinmacht, sondern der braucht ja schon ein bisschen mehr Wege, um seine Stärken ausspielen zu können. Und Aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, Herr Löw, wenn ich halt einen Werner und einen Volland dabei habe, dann kann ich die halt auch schon mal als Mittelstürmer einsetzen. Da spricht überhaupt nichts dagegen, so. Also in so einem Turnier und halt irgendwie auch öfter, als er es getan hat. Und ja, Innenverteidigung, sicher, Problem, also dass du Mats Hummels unnotgedrungen aussortierst, um ihn dann vor so einem Turnier wieder reinzutun, sagt ja schon extrem viel aus. Und Niki Süle hat bestimmt jetzt bei Bayern die letzten 2 Jahre nicht die Schritte gemacht, die sich Jogi Löw von ihm erwünscht hätte, natürlich auch verletzungsbedingt. Aber sonst wäre der wahrscheinlich der erste Kandidat gewesen, um neben Antonio Rüdiger so ein Innenverteidiger-Duo abzugeben, also einen deutschen Nationalspieler von Bayern und einen deutschen Nationalspieler von Chelsea. Das ist jetzt nicht so verkehrt. Aber du hast auch einen Ginter, du hast einen Koch, der in der Premier League spielt. Also deswegen finde ich so auf der Innenverteidigerposition, das hat halt nie so sich richtig was gefunden, womit man so ganz sorgenfrei so Bonucci, Chiellini-mäßig durch so ein Turnier gehen könnte. Aber ganz viel frappierender finde ich einfach die Außenverteidiger. Also dass du in die Verlegenheit kommst, ein Joshua Kimmich, der bei Bayern einfach ein extrem wichtiger und extrem guter Sechser ist, bei so einem Turnier auf die Rechtsverteidigerposition stellen zu müssen, das ist halt einfach blöd. Es ist einfach blöd. Ja. Und dass du halt auf der linken Außenbahn, klar war Robin Gosens irgendwie mit seiner Entwicklung ein Geschenk des Himmels, aber dass du dann keine Alternative zu dem hast und wenn du dem halt anmerkst, dass der nach so einem Portugal-Spiel, das halt einfach ein herausragendes Spiel von ihm war, plötzlich halt einfach einen Motorplatzer hat und die nächsten beiden Spiele, auch weil die Mannschaften sich dann natürlich auch wirklich den angeschaut haben und sich auf den eingestellt haben, dann halt nicht mehr so viel kommt von dem. Und du dazu dann aber auch keine Alternative hast, den du da einwechseln kannst, ja, das ist natürlich schon auch frappierend. Und
er wurde ja auch kaum angespielt. Also da will ich kurz noch eine Lanze für ihn brechen. Da haben mich auch Hörerinnen und Hörer drauf hingewiesen. Beim Deutschland gegen Mexiko-Spiel bei der WM 2018 war die Überschrift Marvin allein auf links außen, weil Marvin Plattenhardt so fast schon geschnitten wurde von der Mannschaft. Ja. Und ähnlich war es bei Gosens im England-Spiel schon auch. Also die, während andere Teams sich gegenseitig geholfen haben, konnte sie das jetzt im deutschen Spiel nicht sehen, ohne dass ich damit sagen will, die mögen sich nicht oder so, das ist mir egal, wie die sich mögen, ob die jetzt Gitarre spielen oder nicht, ist für mich unerheblich, aber auf dem Platz haben sie sich nicht geholfen.
Ja, und ich glaube aber, dass du bei solchen Leuten halt dann auch weißt, ich meine, Gosens ist jetzt nicht der sicherste Passer, ja, das ist jetzt keiner, der eine 90% Passquote auflegt in jedem Spiel, und ich glaube, dass halt dann sich gewisse Herren in der Mannschaft dann halt auch denken, dem spiele ich halt den Ball jetzt nicht so gerne zu, weil dann laufe ich wieder hinterher, weil der halt irgendwie 25% der Bälle irgendwie den Ball verliert. Keine Ahnung, kann schon gut sein. Aber ja, ein Themenfeld sowieso ist halt auch Linksfuß in der Mannschaft. Also Linksfüße. Wenn ich halt sehe, dass von einer halbrechten Strafraumposition Thomas Müller im EM-Achtelfinale gegen England einen Freistoß aus 20 Metern mit rechts schießt, dann muss ich sagen, deutscher Fußball, go home. Ja, geh nach Hause. Geht gar nicht. Gut, bei Italien hat auch Insigne aus der ähnlichen Position gestern mit rechts einen Freistoß geschossen. Verstehe ich auch nicht. Aber allein die Erkenntnis, dass du gar keinen Linksfuß hast, der so einen Freistoß von da irgendwie so schießen könnte, dass das Sinn ergibt, ist traurig irgendwie in meinen Augen. Also, naja. Aber ja, also Antwort ja auf beide deiner Fragen.
Schön. Also, wobei ich muss sagen, dass ich es gar nicht so unfassbar kritisch sehe. Also ja, es gibt vielleicht 1-2 Schwachstellen theoretisch, aber die gibt's halt rein theoretisch in jeder Nationalmannschaft. Also du kannst halt nicht überall top besetzt sein und rein theoretisch hat man in Deutschland immer noch einen so großen Spielerpool und so viele Spieler, die halt auch noch auf einem relativ ordentlichen bis guten Niveau spielen, dass man da trotzdem noch was Ordentliches mitmachen kann. Also, wenn ich mir Dänemarks Kader anschaue und was damit gemacht wird, dann ist das halt einfach was komplett anderes. Und selbst bei Italien hatte man jetzt keinen Mittelstürmer, der eine unfassbar gute EM gespielt hat. Also das braucht man halt nicht zwingend, um den letztlichen Titel zu holen, brauchst du halt keine 11 Weltklasse-Spieler. Also. Und man kann dann natürlich immer wieder darüber reden, dass einzelne Spieler die Mannschaft oder einzelne Spielerprofile die Mannschaft besser machen können, aber das gilt halt irgendwie auch fast für alle Mannschaften, finde ich. Und ich glaube, dass es in Deutschland rein theoretisch genug Spieler gäbe, um ein funktionierendes System zusammenzustellen. Und ich glaube einfach, weil dieses funktionierende System fehlt, versucht man dann teilweise halt einfach, versucht man das fehlende System damit auch so ein bisschen zu erklären, beziehungsweise man sucht halt einfach Fehler darin, dass bestimmte Spielertypen fehlen. Aber wenn ich mir halt irgendwie so zum Beispiel Italien anschaue, dann ist es ja auch nicht so, dass man da alle möglichen Spielertypen hat. Also man hat mit Spinazzola einen komplett unorthodoxen Linksverteidiger und auf der Rechtsverteidigerposition hat man Di Lorenzo, der eigentlich auch eher unorthodox ist, die zwei komplett unterschiedliche Rollen spielen, die halt aber einfach so eingesetzt werden, dass sie zusammenpassen. Und
ja, aber hinter denen halt zum Beispiel auch noch Emerson und Florenzi sind, die beide nicht exakt gleich sind, aber wo du dann sogar so einen Ausfall wie Spinazzola abfangen kannst und keinen merklichen Qualitätsverlust in der kompletten Mannschaft hast, selbst wenn das andere Spielertypen sind. Und das ist doch bei Deutschland ganz krass anders, oder?
Ja, also Emerson hat diese Saison, ich glaube, 90 Minuten in der Premier League nur gespielt. Das ist jetzt auch kein genialer Fußballer. Und vielleicht fehlt bei Deutschland halt noch ein zweiter Linksverteidiger, aber ich glaube, dass man das auch systematisch zumindest ganz ordentlich auffangen könnte. Ich meine, Sané kann auch linker Flügel spielen und du spielst einen Tick offensiver. Das geht auch. Das hat Sané auch mal unter Guardiola gespielt. So, es ist halt keine Mannschaft, die auf allen Positionen doppelt Weltklasse besetzt ist. Aber ich möchte es irgendwie nicht an den Spielern festmachen, weil ich da immer noch so viel Qualität sehe. Und immer wenn man sich gefühlt in den letzten Jahren überlegt hat, wie man diese deutsche Mannschaft aufstellen möchte, hatte ich zumindest immer das Problem, dass ich gefühlt 20 verschiedene Formationen mir überlegen kann und eigentlich sieht alles davon gut aus. Und ich kann mir bei allem irgendwie was Cooles vorstellen, was man mit diesen Spielern machen könnte. Und ich glaube, wenn man das mal sieht, dann betrachtet man diese gesamte Kadersituation gar nicht mehr so unfassbar, also ist ja nicht, man betrachtet sie ja nicht unfassbar negativ, aber ich sehe es einfach nicht ganz so schlimm, weil ich glaube, dass der Kader Deutschlands eigentlich, vor allem im Mittelfeld, ist er grandios besetzt und in der Defensive hat er halt ein ordentliches Niveau. Und das ist mindestens Bundesliga-Niveau. Ein paar Spieler davon können locker in der Champions League spielen und spielen da auch regelmäßig. Dementsprechend bin ich, glaube ich, einfach relativ positiv bei dem Kader gestimmt und auch bei den Optionen, die halt noch rein theoretisch außerhalb des Kaders sind, die jetzt vielleicht nicht nominiert wurden.
Ich glaube halt, also meine These ist, dass Joachim Löw, weil er gegen Spanien 6-0 verloren hat, quasi das 4-3-3 in die Schublade gepackt hat. Also weil er im 4-3-3 6-0 gegen Spanien verloren hat, hat er gesagt, das spiele man nicht mehr so irgendwie. Dass er da mit Groß, Gündogan, Goretzka im Mittelfeld gespielt hat, das hat er dann irgendwie wahrscheinlich ausgeblendet. Also, dass du da halt auch wieder diese Sechser-Konstellation hattest mit Groß und Gündogan. Naja. Und ich glaube aber, dass Hansi Flick wieder herkommen wird und mit einem generellen 4-3-3-Ansatz, der sich natürlich auch in 4-2-3-1 überlagern kann, wie er es bei Bayern gemacht hat. Also, ich glaube, dass halt Flick relativ den Fußball spielen lassen kann mit der Mannschaft, den er bei Bayern hat spielen lassen. Und auch will. Und da bin ich dann bei Alex, dass ich sage, dafür gibt's dann auch die richtigen Spieler. Und dann hast du vielleicht halt eine Schwachstelle links hinten oder eine Schwachstelle rechts hinten, aber dann spielt halt ein Günther oder ein Ginter. Oder, ne? Ja. Wo du halt dann einfach sagst, der spielt halt dann da. Ja, das ist jetzt nicht der beste Spieler, den wir haben, das ist nicht der beste Linksverteidiger auf der Welt, aber der spielt es halt dann, weil das spielt er in seinem Verein und das spielt er gut. Und dann wird das mit den 10 anderen Spielern, die wir da haben, wird das schon wunderbar funktionieren, weil der weiß, was er tun muss. Und wenn dann mal das Spiel kommt, wo er gegen Mbappé spielen muss und der ihn halt in 45 Minuten Kringel um die Ohren läuft, dann muss ich mir halt vielleicht was anderes überlegen und dann muss ich ihn vielleicht zur Halbzeit auswechseln und einen anderen einwechseln oder so. Aber, ne? Aber was mich an dem Ansatz von Löw halt einfach gestört hat, ist, ein System zu spielen, das schon mal nicht so viele Spieler in dieser Mannschaft, in dieser Startelf so gespielt haben, in ihrem Verein oder so generell so in ihren Automatismen drin haben und dann halt auch Spieler out of position auf Positionen spielen zu lassen, die sie so halt einfach selten spielen oder eben nicht in sich drin haben und dann zu denken, dass das eine super Idee ist.
Ich glaube, ich spüre jetzt so langsam, wo zwischen uns die argumentative Trennlinie verläuft, weil ihr habt, also auch wieder hier habt ihr ja mit allem recht, was ihr sagt. Ich glaube, das, was ihr fahrt, ist die Sicht aus Sicht des Bundestrainers, mit was kann ich arbeiten, und da kann man eben Löw sehr viele Vorwürfe machen, auch mit Blick auf die WM 2018. Und ich komme aber noch so ein bisschen über eine andere Einflugschneise. Wenn ich auf dfb.de gucke, sportliche Leitung Nationalmannschaft, dann ist da Joachim Löw Bundestrainer, Markus Sorg Assistenztrainer, der wird auch bleiben, Andreas Köpke Torwarttrainer. Löw und Köpke werden sich verändern. Und dann steht da Direktor Nationalmannschaften und Akademie Oliver Bierhoff. Und meiner Meinung nach ist die Aufgabe von Oliver Bierhoff, dafür zu sorgen, dass aus dem deutschen Nachwuchs heraus Spieler nicht nur kommen, die etwas können, sondern auch, dass Spielertypen gefördert werden. Das ist seine Baustelle. Also klar kannst du nicht die Mannschaft haben, bei der du auf jeder Position 24 Mal Weltklasse-Spieler hast. Das gibt es im Fußball nicht. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke auf transfermarkt.de, deutsche Stürmer, jetzt mal sortiert nach Marktwert, das ist nicht der wichtigste Kategorie, das ist mir schon klar, aber es sollte einem ja dann die besten deutschen Spieler dann schon grob zeigen. Dann haben wir da Timo Werner, Kevin Volland. Und dann geht's weiter. Youssoufa Moukoko, Lukas Mekka, Karim Adeyemi, Mergin Berisha, Jonathan Burkhardt, Florian Krüger, Johannes Eggestein, Lukas Höhler, Florian Niederlechner, Niklas Füllkrug. Wir landen bei Platz 12 schon bei Niklas Füllkrug, und ich möchte nicht diesem Spieler etwas Unrechtes tun. Aber ich finde es halt erstaunlich, dass wir uns, weil wir uns so gut vielleicht auch auf Joachim Löw stürzen können, dass diese Rolle von Oliver Bierhoff nicht thematisiert wird. Es wird immer so getan, als ob mit der DFB-Akademie, die jetzt dann irgendwann kommt, als ob das der heilige Gral wäre. Und dann würde alles besser werden im deutschen Fußball, so wie damals, als man Nachwuchsleistungszentren von anderen Nationen nachgemacht hat, um die 2000er herum. Und ich frage mich ja, aber was habt ihr denn die letzten Jahre gemacht? Deutschland ist Weltmeister geworden 2014 bei einem Turnier, bei dem man mit 4 Innenverteidigern gestartet ist. Da hatten wir schon das Out-of-Position-Spielen auf den Außenverteidigerpositionen. Die Verletzung von Mustafi und das Zurückziehen von Lahm in die Rechtsverteidigerposition im Algerien-Spiel war vielleicht einer der Schlüsse für diesen Turniersieg. Das heißt, wir sprechen hier über einen Mangel an Talent und Spielern, die etwas können, der schon seit Minimum 7 Jahren besteht. Und beim Mittelstürmer hast du ja auch schon gesagt, wir hatten Miro Klose, das war ein Geschenk von seiner ganzen Art her, aber seitdem durchzieht dieses Problem den deutschen Fußball. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass der Name Oliver Bierhoff in diesen Diskussionen so selten fällt, weil für mich ist das seine Verantwortung.
Ja, also ja, aber glaube, es ist seine Verantwortung allein.
Faires Argument.
So, Entschuldigung, jetzt habt ihr übereinander gesprochen.
Also, Alex meinte, es ist ein faires Argument. Das ist es natürlich. Und natürlich wurden einfach Entwicklungsschritte nach dem WM-Titel einfach verpasst. Also, wo du ja auch gesehen hast, okay, wir sind Weltmeister geworden, aber 3 der absoluten Stützen dieser Mannschaft, die haben einfach mal sofort ihren Rücktritt erklärt mit Lahm, Mertesacker und Klose. Aber die Frage ist, was kannst du als... Also Oliver Bierhoff ist bestimmt eine sehr streitbare Position, und da kannst du auf jeden Fall über seine Fehler diskutieren, auch offensichtliche Fehler, die da sind. Aber wenn du es jetzt mal positiv umdrehst, was kannst du als Oliver Bierhoff wirklich bewirken? Ja, und er schiebt halt dieses Projekt Akademie an, und weil es halt ein DFB-Behördenprojekt ist, dauert das halt ewig, so bis das mal soweit ist. Und bis das erstmal steht und bis das dann Früchte trägt, da geht ja eine Dekade hin. So. Und er selber mahnte das ja jetzt schon vor 1, 2, 3 Jahren an, wo er auch gesagt hat, ey, wir haben jetzt hier Jahrgänge von der U15 bis zur U21. Das ist, er hat es diplomatisch ausgedrückt, aber was er gesagt hat oder was er eigentlich sagen wollte, das ist alles Grütze. So. Und das wird jetzt echt schwierig so die nächsten Jahre. Das hat er schon gesagt, das sieht er schon auch und das sehen die beim DFB schon auch. Die Frage ist, was kannst du als Verband da wirklich so steuern, was jetzt weg von so einem absolut krassen Millionenprojekt, was ist, also sie erkennen es ja, sie nehmen Milliarden oder Millionen in die Hand, machen dieses Akademieprojekt, setzen das um, zu den ganzen Schritten, die ja schon in der Vergangenheit unternommen wurden mit den Nachwuchsleistungszentren. Ja, und unterm Strich hast du aber halt dann Bundesliga-Clubs, die halt vornehmlich auf ausländische Stürmer setzen und die vielleicht auch den deutschen Stürmern aus dem Nachwuchs zu wenig Chancen geben. Und wenn du jetzt allein auf die Bundesliga-Torschützenliste schaust, habe ich jetzt mal gemacht irgendwie letzte Woche, deutsche Spieler, deutsche Angreifer, die die Bundesliga-Tore in der abgelaufenen Saison geschossen haben, unter 30, da hast du irgendwie einen oder zwei, die mehr geschossen haben, irgendwie als sieben Tore oder so, unter 30, die unter 30 sind. Also du hast halt Müller, du hast halt irgendwie Kruse, dann hast du noch einen Ilias Bebu, der aber für eine andere Nationalmannschaft spielt. Das war's dann irgendwie. Ja. Und ja, also es ist halt nicht so einfach. Du kannst jetzt nicht sagen, Olli Bierhoff, zauber uns mal einen Stürmer aus dem Hut und bitte zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger. Die brauchen wir jetzt. Da sind im DFB an sich schon auch irgendwie die Hände gebunden, wie die Entwicklungen in den einzelnen Vereinen sind. Und dass halt am Ende dann wirklich halt auch mal ein Vereinsmanager sagt oder ein Trainer sagt, ich gebe jetzt dem 19-jährigen Deutschen Burkhardt oder was mehr Chancen als jetzt jemand anderem. So. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht deren Verantwortung, sich dann nebenbei noch um den deutschen Fußball zu kümmern.
Also, ja.
Es ist ein bisschen schwierig.
Ja, also was ich dazu noch sagen würde, ist, dass es, glaube ich, also es da so zwei Hauptpunkte für mich gibt. Das eine ist erstmal so der Punkt von der Talententwicklung. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, der eigentlich mit am schwierigsten einsehbar ist, weil grundsätzlich die Talente, beziehungsweise die jungen Spieler, die all diese Reformen betreffen, all das sieht man ja erst in 5, 6, 7, 8, 9 Jahren. Kommt natürlich darauf an, ab welchen Altersbereichen man das gezielt steuert. Aber wenn man halt 2015 oder 2014 irgendwelche Initiativen startet, dauert es halt erstmal Zeit, bis das braucht, bis man da Veränderungen sieht. Und vor allem jetzt auch nach der WM 2018 gab es sicherlich Änderungen, aber ich weiß nicht, ob man die jetzt schon sehen kann. Was man aber stattdessen sehen sollte oder müsste und womit ich dann halt eher ein Problem habe, ist, dass es über den gesamten Verband hinweg eine gewisse spielerische Idee gibt und etwas, wonach man die Entwicklung von den jungen Spielern richten kann. Also wenn ich zum Beispiel nach Spanien schaue und was Spanien konstant mit ihrer U21-Nationalmannschaft erreicht, dann sind das nicht zwingend Titel oder so, sondern dass da eine klare Idee hinter steckt und dass man da Spieler in sehr ähnlichen Rollen formt, die sie dann halt auch später im Nationalteam ausfüllen könnten. Und dass diese Fußballnation einfach für etwas steht und dass eigentlich klar ist, was man von den Spielern erwartet und dass man auch das Gefühl hat, dass sie sich während der Zeit bei der Nationalmannschaft weiterentwickeln. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es keine so klare Idee gibt, wofür man fußballerisch stehen möchte und wie man seine Spieler entwickeln möchte. Und ich glaube, das ist auch relativ schwer, weil der deutsche Fußball in den letzten Jahren nicht zwingend für eine Sache stand. Also ja, man kann sagen, Klopp und Co. ist Pressing, Gegenpressing-Schule, aber in der Nationalmannschaft hat man halt Joachim Löw, der sich in seiner gesamten Amtszeit ja immer extremst an den neuesten Trends angepasst hat. Da war erst Umschaltfußball innen, dann hat Spanien alles gewonnen, dann hat man Ballbesitz gespielt und das war ja alles nicht schlimm und das hat auch für Nationalmannschaft für Erfolg gesorgt. Aber ich glaube, dass es zumindest helfen kann, wenn junge Spieler und wenn man vor allem halt ein klares Bild hat, dass man jungen Spielern mitgeben kann und dass man auch im Kopf hat, wenn man diese Spieler entwickelt. Weil so weiß ich einfach nicht, was in der Entwicklung, vor allem jetzt vom DFB, was der DFB möchte, wie sich die Spieler entwickeln. Und was man für Fähigkeiten entwickeln möchte, es geht ja nicht mehr zwingend darum, welche Position man entwickeln möchte, weil ganz oft ist es ja so, dass Spieler auch relativ spät erst von einer Position auf die andere Position gestellt werden, dass dann auf einmal jemand, der in der Jugend Achter gespielt hat, wird auf einmal noch zum Außenverteidiger oder Flügelspieler. Es geht halt vor allem darum, welche Fähigkeiten man ausbilden will. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Spanien, aber auch bei Italien in den letzten Jahren und bestimmt auch bei ganz vielen anderen Ländern, die mir jetzt gerade nicht spontan einfallen, ist es halt so, dass es relativ klar ist, was man da für Fußballer ausbilden möchte. Und dieses Gefühl vermisse ich so ein bisschen bei Deutschland. Ich weiß nicht, was so ein typischer deutscher Fußballer ist. Es ist ein bisschen blöd, das so auf praktisch einen Stereotyp runterzubrechen. Das mache ich eigentlich auch extremst ungerne. Aber es ist halt irgendwie, der deutsche Fußball ist irgendwie so schwer zu greifen, weil ich nicht genau weiß, wofür er stehen möchte. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist, wenn es dann um die Entwicklung von weiteren Spielsystemen oder von Jugendspielern geht. Mhm.
Ach Mensch, warum hat nicht einfach Miroslav Klose die Miroslav Klose Akademie gegründet, die dann in die erste Bundesliga aufgestiegen ist und dann irgendwann den nächsten Mittelstürmer produziert hat, der mit ihm zusammen im Nationalteam spielt? Wer jetzt nicht weiß, auf welche Nation bei dieser EM ich angespielt habe, der muss nochmal die EM-Vorschau anhören. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, weil wir wollen auch noch unsere Top 11 des Turniers wählen. Deswegen würde ich sagen, bei der Durchschnittskategorie, wo wir noch Niederlande, Russland und Kroatien mit dabei hatten, picken wir uns mal die drei raus, wo ich sagen würde, Flo, da lagen wir dann doch am weitesten daneben. Schweden, Österreich und Schweiz. Was ist dir jetzt dann in Retrospektive bei den Mannschaften aufgefallen?
Ein wohliges Gefühl, wenn es mir persönlich um Österreich geht, weil die hatte ich als Überraschung gesehen und das haben sie tatsächlich geschafft. Mein Argument vor dem Turnier war vielleicht ohne den Druck jetzt wirklich mal was reißen zu müssen, sondern eher aus einer chaotischen Lage, um, naja, wir behalten den Franco Foda jetzt halt einfach mal als Nationaltrainer, weil wir jetzt eh keine bessere Idee haben und bevor wir den dann nochmal irgendwie eine Abfindung bezahlen müssen, lassen wir den jetzt halt das Turnier machen und dann schauen wir mal weiter. Kam dann plötzlich halt mit einem einzigen Spiel, muss man ja sagen, durch den Sieg gegen die Ukraine und den Einzug ins Achtelfinale halt dieses historische Ereignis Österreich in der K.O.-Runde, das erste Mal seit 1954. Und ist gut. Katze. Sorry. Und dann ein Achtelfinale, wo ich sagen muss, wenn das Tor von Arnautovic zählt gegen Italien nach 70 Minuten, dann beschäftigen wir uns vielleicht mit einem Ausscheiden Italiens im Achtelfinale und einem völlig überraschenden EM-Viertelfinalisten Österreich. Also so weit war es nicht davon entfernt. Und mir hat generell das gefallen, wie Foda sich auch entspannt hat im Laufe des Turniers und halt dann irgendwann dann auch das richtige System gefunden hat. Und mir hat dann eben auch gefallen, wie gewisse Spieler bei Österreich dann aufgetreten sind. Schlager fand ich super. Arnautovic immer zwischen Genie und Wahnsinn, aber halt auch wirklich mit dieser Chuzpe halt auch mal gegen zwei Mann zu gehen und die dann auch auszuspielen. Baumgartner fand ich gut. Sabitzer hat das gespielt, was er bei Leipzig auch oft spielt, auf drei verschiedenen Positionen in einem Spiel von einer Position aus. Hinteregger sowieso gut. Also mir hat die Mannschaft gefallen und auch tatsächlich Spaß gemacht, insbesondere in dem Spiel gegen Italien. Das wäre jetzt so mein Pick aus den drei gewesen.
Alex, wen willst du denn noch picken?
Ich fand Schweden tatsächlich wieder faszinierend. Also grundsätzlich haben sie wieder viel von dem gemacht, was wir von Schweden kennen. Es war wieder 4-4-2 und gegen den Ball eigentlich das, was man kennt. Mit dem Ball war es tatsächlich ein bisschen cooler. Lag zum Teil einfach daran, dass Schweden mittlerweile halt einfach ein paar sehr, sehr coole Kicker hat, die relativ viel alleine machen durften. Also was Alexander Isak teilweise gemacht hat, war ziemlich absurd, weil er musste auch relativ viel alleine machen. Und ich glaube, dass ihm das als Spielertyp sogar relativ gut liegt. Aber er hat sich teilweise Bälle in der eigenen Hälfte abgeholt und ist bis in den gegnerischen 16er gefühlt gedribbelt. Forsberg hat auch eine tolle EM gespielt. Kulusevski hatte ein paar coole Akzente. So hat man gesehen, dass bei Schweden an sich durchaus Potenzial da ist, dass man auch noch einfach ein bisschen ansehnlicheren Fußball spielen könnte, dass man sich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr offensiv trauen könnte, weil es grundsätzlich halt immer noch dieser Stamm aus einigen Spielern ist, dass so ein Sebastian Larsson immer noch spielt, dass ein Mikael Lustig immer noch spielt, auch ein Albin Ekdal, also ich mag Ekdal auch sehr, aber es ist halt immer noch diese Basis, die gefühlt seit 10 Jahren da spielt und da ist jetzt noch ergänzt durch ein paar jüngere Spieler und jetzt auch mal ein Forsberg in Topform in der Nationalmannschaft, was glaube ich nicht immer der Fall war, aber zumindest konnte er selten so herausragen, wie er es jetzt bei diesem Turnier gemacht hat. Das war einfach ganz cool anzusehen. Deswegen sehe ich Schweden eigentlich immer relativ gerne, weil man eigentlich weiß, was man bekommt und jetzt halt noch so ein bisschen dazugekommen ist.
Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass halt Isak und Kulusevski dann halt über die Ansätze leider nicht ganz hinausgekommen sind. Kulusevski hatte ja noch die Covid-Pause und hat ja dann auch erst, glaube ich, ab dem zweiten oder dritten Spiel mitspielen können. Und Isak ist ja dann letztlich, glaube ich, auch ohne Turniertreffer geblieben. Aber die Ansätze waren da und die machen durchaus Lust auf mehr. Mega interessant wäre halt gewesen, wenn Zlatan dabei gewesen wäre und es wirklich geschafft hätte, dieses eine Turnier noch zu spielen. Aber ob dann überhaupt Platz für Isak oder Kulusevski gewesen wäre, wäre dann natürlich auch die andere Frage gewesen. Aber ansonsten stimme ich dem schon voll zu, was du sagst. Schweden und Forsberg fand ich genial. Also so als falsche Sieben von links den Spielmacher zu geben und auch immer wieder entscheidend zu wirken und am Ende auch vier Hütten zu machen. Das war schon sehr, sehr beeindruckend nach einer Saison von Leipzig, wo ich immer gefühlt gedacht habe, der spielt viel zu wenig und der kommt über die Ansätze nicht hinaus. Und wieso spielt er eigentlich so wenig? Wieso spielt er kaum mal ein Spiel über 90 Minuten oder gar kein Spiel über 90 Minuten durch? Obwohl er dann ja auch hinten raus dann im Pokalhalbfinale entscheidend war. Finde ich einfach einen sehr geilen Kicker. Nach wie vor.
Hat ja auch zweimal Aluminium getroffen im Achtelfinale, wo es dann nach Verlängerung 1-2 gegen Ukraine zu Ende war für Schweden. Ihr erinnert euch vielleicht, Unterzahl in der Verlängerung und dann erst in der 120. Minute den Gegentreffer kassiert. Schweden war so ein bisschen mein Österreich, die hatte ich ja als Überraschung gesetzt. Also da waren wir uns auch uneinig und das ist interessant, so eine Mannschaft landet halt dann eben im Durchschnitt. Dann habe ich jetzt ein bisschen die undankbare Aufgabe, aber noch über die Schweiz zu sprechen, denn da waren wir uns relativ einig. Die hatten Alex und ich auf Durchschnitt und Flo, du hast sie sogar eher ein bisschen schlechter gesehen. Und ich muss zugeben, auch nach diesem Turnier bin ich bei der Schweiz noch nicht ganz viel schlauer geworden. Denn wenn man sich das nochmal genau anguckt, dann hast du zwei wirklich schwache Spiele. Beziehungsweise Wales muss man ein bisschen einklammern. Das Auftaktspiel gegen Wales war eigentlich ein gutes Spiel, aber du hattest eine schwache Viertelstunde und genau das hatten wir auch angesprochen. Zumindest stand das auf meinem Zettel in der EM-Vorschau, dass die Schweiz immer wieder diese passiven Phasen mit drin hat und da wurden sie erwischt von Wales und so war es ein 1-1. Dann gegen Italien keinen Stich gemacht, keine wesentliche Gefahr erzeugt und dann drehte sich aber dieses ganze Turnier durch ein 3-1 gegen die Türkei in Baku. Das war ein super Spiel, da gibt es wenig zu kritisieren. Das war 42 Schüsse hat da die Schweiz abgegeben. Dann kommt das Weiterkommen gegen Frankreich, bei dem, das vergisst man ja fast schon wieder, man erinnert sich dann an verschossene Elfmeter von Kylian Mbappé. Aber da ist die Schweiz 1-0 in Führung gegangen. Dann verschießt Rodriguez einen Strafstoß zum 2-0 und innerhalb weniger Minuten stellt Frankreich nach diesem verschossenen Strafstoß auf 2-1 Führung, kann dann noch mit 3-1 in Führung gehen und da die Schweiz kommt noch mit zurück. Das war dieser wunderbare Achtelfinalmontag, an dem Kroatien gegen Spanien sich ein wildes Spiel geliefert haben und dann abends Frankreich gegen Schweiz. Also ganz, ganz toller Moment dieser Europameisterschaft, der auch übers Turnier hinweg bleiben wird. Und auch das Spiel gegen Spanien kann man da dazu rechnen. Spanien geht sehr früh in der 8. Minute durch einen abgefälschten Schuss in Führung, aber die Schweiz kämpft sich zurück ins Spiel, bleibt in diesem Spiel mit dabei, kommt eben bis ins Elfmeterschießen und da ist dann Schluss. Das heißt, allein schon bei dieser Nacherzählung dieses Turnierwegs von der Schweiz hat man ganz viele tolle Dinge, aber man hat auch ein paar Dinge, wo man sagen kann, ja, da waren es halt dann auch Kleinigkeiten und die Kleinigkeiten, die dann auch zu Ungunsten und mal aber auch zugunsten der Schweiz ausfielen. Und so stehe ich immer noch so ein bisschen da und kratze mich verlegen am Kopf. Die Schweiz hatte immer schon einen guten Kader, wobei man bei der Schweiz auch immer ein bisschen dazu neigt, den Kader zu überschätzen, weil man jeden Spieler so gut kennt, weil der halt einfach wesentlich aus Bundesliga-Profis besteht. Das darf man, glaube ich, nicht so komplett rausrechnen. Es haben aber ganz viele Spieler ein tolles Turnier gespielt bei der Schweiz. Ich wüsste gar nicht, wen ich da jetzt genau nennen sollte, weil ich dann 3, 4, 5 vergesse. Deswegen lasse ich es dann an der Stelle auch. Und man hat auch ein gutes Turnier gespielt und trotzdem, ich bin immer noch so hin und her gerissen. Also bei der Schweiz, da habe ich auch zum Beispiel, also latent habe ich ehrlich gesagt immer noch das Gefühl, da würde eigentlich mehr drin stecken, wenn man ein bisschen mehr sich vielleicht lösen würde von dem Dogma, das man sich gegeben hat, alles über Kurzpassspiel und über so einen spanischen Ansatz lösen zu wollen. Denn dafür sind die Spielertypen dann doch nicht ganz perfekt. Ich würde da gerne ein bisschen mehr Vertikalität sehen, ein bisschen mehr Tempo nach vorne. Ich glaube, dass die Schweiz auch ein gutes Pressing spielen können müsste eigentlich. Bin gespannt, ob man da dann vielleicht in den nächsten Turnieren noch ein bisschen was von sieht. Das ist so mein Take zur Schweiz.
Ich fand aber gerade das, was du zuletzt gesagt hast, haben sie schon gezeigt. Also das hat sie dann, glaube ich, auch in den Spielen ausgemacht. Also wenn man sieht, welche Läufe ein Zuber plötzlich ausgepackt hat, die ich irgendwie seit 2-3 Jahren Bundesliga nicht in der Häufigkeit gesehen habe. Wenn man sieht auch, wie Seferovic dann auch immer wieder penetriert hat vorne, wie Gavranovic dann auch, wenn er reinkam, Akzente gesetzt hat, inklusive natürlich dieses Ausgleichstors gegen Frankreich. Da war schon viel Mut dabei, fand ich. Also wirklich dann sich auch den Ball zu nehmen und mal vorne reinzugehen. Mbolo hat das auch ansatzweise gezeigt, dynamische Ansätze gehabt, vor allem im ersten Spiel. Fand ich gut. Also deswegen ja, Schweiz und halt auch einige Spieler, die mich dann überrascht haben und dann auch irgendwie über ihren Verhältnissen gespielt haben. Also Xhaka hat eine hervorragende EM gespielt, Shaqiri, der bei Liverpool, also wirklich in der Saison überhaupt nicht zum Zuge kam, in der Saison, in der Liverpool arge Probleme hatte und man sich eigentlich gedacht hätte, da können sich so Spieler aus der zweiten Riege wie ein Shaqiri anbieten, da kam irgendwie überhaupt nichts oder auch überhaupt kein Vertrauen vom Trainer in ihn. Der hat, glaube ich, nur die Hälfte, wenn überhaupt die Hälfte aller Premier League-Spiele überhaupt gemacht. Und in der Champions League hat er auch nur irgendwie ein paar Minuten hier und da mal gespielt. Und der ist mir dann aber auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Und insofern sehr gutes Turnier von der Schweiz. Natürlich mit einem, ja, unglücklichen Ende im Elfmeterschießen gegen Spanien. Und Spanien musst du halt auch erstmal ins Elfmeterschießen zwingen, muss man schon auch mal sagen.
Absolut. In der Kategorie der Mitschwimmer bzw. Außenseiter wäre vielleicht dann doch das bessere Wort gewesen, hatten wir Schottland, Wales, Ungarn, Slowakei und Finnland. Es gibt eine Mannschaft, Alex, die da herausragt, nämlich Wales. Die haben wir dann doch wieder unterschätzt, wobei wir genau darüber auch in der Vorschau gesprochen haben. Die Wales spielt 1-1 gegen die Schweiz im ersten Spiel, gewinnt dann gegen die Türkei. Das sind dann auch die 4 Punkte, die zum Weiterkommen reichen. Deswegen ist es 0-1 gegen Italien im letzten Gruppenspiel dann nicht mehr so wild. Allerdings ist dann im Achtelfinale auch Schluss und zwar sehr deutlich mit einem 0-4 gegen Dänemark. Wie würdest du jetzt dann in der Retrospektive auf unsere Einordnung schauen? Also ein bisschen zu schlecht hatten wir sie ja definitiv, aber ja, wie würdest du da ein Fazit ziehen?
Ja, also ich glaube, das Fazit, was ich für mich so gezogen habe, ist, dass Bale und Ramsey halt schon nochmal reichen können, um das Spiel bei einer Europameisterschaft zu gewinnen. Also dieses Spiel gegen die Türkei habe ich tatsächlich sehr gerne gesehen. Es war sicherlich das hochklassigste Spiel bei dieser EM, aber es hat mir mit am meisten Spaß gemacht, weil es eigentlich ein Spiel war, in dem einfach nur Gareth Bale und Aaron Ramsey zusammen ein bisschen gezockt haben und das hat dann gefühlt zum 2-0 gereicht. Also Bale lässt sich fallen, Ramsey läuft in die Tiefe und der Pass wird halt ein paar Mal bedient und dann reicht das gefühlt schon, um die Türkei in dem Match zu schlagen. Da hat es halt auch die perfekten Spieler, um die Schwächen der Türkei in dem Match auszunutzen. Abgesehen davon fand ich Wales jetzt nicht allzu überragend. Es war, glaube ich, ein recht solides Turnier. Defensiv war es grundsätzlich ja, ganz stabil, bis dann halt aufs Achtelfinale, wo man dann relativ schnell zusammengebrochen ist, was allerdings auch daran lag, dass Dänemark es halt ziemlich gut gemacht hat. Also ich glaube, man könnte Wales halt in den Durchschnitt ziehen, ja, als Durchschnitt zählen, weil sie ja grundsätzlich ziemlich stabil waren, vermutlich auch von allen Teams, die wir in dieser Kategorien hatten, sogar das stabilste Team waren. Aber ich meine, offensiv muss halt alles über Ramsey und Bale laufen und defensiv ist es halt auch nur stabil und nicht irgendwie ein Bollwerk, wie man es vielleicht vor 4 bzw. 5 Jahren noch mehr war. Dementsprechend ist halt auch nicht so viel mehr drin als ein Achtelfinale, aber ich habe es tatsächlich ganz gern gesehen. Mhm.
Flo, letzte Chance, etwas zu ergänzen zu den Mannschaften, bevor wir zu unserer Top 11 des Turniers kommen.
Ich muss natürlich Finnland erwähnen.
Dachte ich mir irgendwie.
Als, letztlich haben wir sie ja richtig eingeordnet und letztlich war das auch verdient, das Ausscheiden, auch wenn sie dann eben als einer von zwei Gruppendritten eben das Pech hatten, nicht weiterzukommen. Aber ja, es war unterm Strich, finde ich, für die Mannschaft zu wenig. Es waren nur Ansätze da, aber es hätte halt trotzdem reichen können, wenn Pohjanpalo im Spiel gegen Russland nicht einen halben Zentimeter im Abseits steht und die da nach 3 Minuten in Führung gehen. dann denke ich nicht, dass sie das Spiel gegen Russland verlieren. Und dann stehen sie mit 4 Punkten nach 2 Spielen oder vielleicht sogar 6 Punkten nach 2 Spielen eben schon sicher im Achtelfinale. Aber man hat eben auch gemerkt, dass das einfach eine Nummer zu groß war, weil dann auch, denke ich, der Rhythmus mit alle 3-4 Tage ins Spiel die Mannschaft einfach platt gemacht hat. Und im letzten Spiel gegen Belgien, also ich war hier in Finnland mal bei der Schlammfußball-WM, was man sich tatsächlich als Schlammfußball-WM vorstellen darf, also Menschen, die einfach knietief im Schlamm stehen und laufen. Und so ein bisschen kamen mir die finnischen Spieler im Spiel gegen Belgien vor, die einfach nicht mehr die Kraft hatten, wirklich auch an ihr Leistungsmaximum zu kommen oder überhaupt die Wege zu gehen, die dann notwendig sind. Dann hat Belgien das Spiel am Ende ja relativ easy 2-0 gewonnen, auch wenn Radetzky wirklich einen super Tag hatte und dann unglücklich das Eigentor fabriziert hat, wofür aber halt schlicht und ergreifend auch nichts kann. Unterm Strich hätte ich mir vielleicht auch mehr von einem Glenn Kamara erwartet, der nicht das abrufen konnte, was er im Verein bei den Rangers gezeigt hat. Pucki war angeschlagen, war verletzt dann auch und hat sich trotzdem irgendwie durchgeschleppt, aber das hat man ihm halt dann auch angemerkt, dass einfach auch die Läufe fehlten und die letzten Prozente fehlen, um vorne reinzustarten. Aber ich glaube, für Finnland an und für sich war es eine super Erfahrung. Und auch wenn das natürlich das Eriksson-Spiel war, sind sie ja doch wirklich stolz drauf und können auch zu Recht stolz drauf sein, bei dieser EM auch gleich mal ein Spiel, bei ihrer ersten EM-Teilnahme auch mal ein Spiel gewonnen zu haben. Und das nimmt die Mannschaft, glaube ich, mit, aber ob wir sie jetzt in Katar sehen werden, das wage ich zu bezweifeln. Also, dass sie es schaffen, die WM-Quali gut zu gestalten, aber wenn es dann mal eine EM mit 32 Mannschaften gibt, dann sehen wir vielleicht Finnland auch nochmal wieder.
Darauf scheint es ja hinauszulaufen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, so wie es noch viele andere Themen gab, die jetzt nicht unbedingt sportlich waren. Also die Politisierung dieses Turniers, auch von Seiten der Mannschaften, Regenbogendiskussionen, Covid-19 als ganz großes Thema, auch die Art und Weise, wie das Finale gelaufen ist. Es gäbe noch ganz, ganz viel zu dieser Europameisterschaft zu sagen. Wir wollen uns ja aber hier so ein bisschen auf den sportlichen Blick beschränken. Und in dem Fall hilft uns das auch, weil ansonsten müssten wir jetzt noch 2 Stunden länger sprechen und ehrlicherweise mein Akku reicht dafür jetzt auch nicht mehr nach dieser Europameisterschaft. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Deshalb bleiben wir beim Sportlichen und sprechen noch über unsere Top 11 des Turniers, was ein wirklich undankbarer Job ist. Ich habe es vorgeschlagen, ich gebe es zu, dann habe ich meine versucht zu machen und dachte mir, ach Max, ey, warum machst du das immer wieder? Es ist so schwierig bei dieser EM und wir werden bestimmt auch wieder Spieler nicht nennen, die ihr gerne mit dabei gehabt hättet und liebe Hörerinnen und Hörer, ich sag's einfach mal ganz pauschal, ihr habt recht. Ihr habt einfach recht, euer Spieler hätte eigentlich auch mit dabei sein sollen. Es war kein böser Wille von uns. Das vorausgeschickt, lasst uns über unsere Mannschaft sprechen, die wir im 4-3-3 aufstellen. Die Torhüterposition. Alex, wen würdest du als Torhüter nominieren?
Habe ich tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht. Also so, es gab so ein paar Torhüter, wie eigentlich immer, die halt in der Gruppenphase bei einem eher schwächeren Team herausgeragt sind. So ein Danny Ward bei Wales, so ein Radetzky bei Finnland. War mir dann letztlich so ein Tick zu wenig für die Elf des Turniers, weil es so einfach wenig Spiele waren. Und im Endeffekt musste ich mich dann zwischen Schmeichel und Donnarumma entscheiden, was enorm undankbar ist, weil die auch komplett andere Stärken haben. Donnarumma hat mir mit dem Ball am Fuß sehr gefallen, was, glaube ich, auch wichtig für Spiele Italiener war. Im Rauslaufen bzw. auch in der Strafraumbeherrschung wirkte immer so ein bisschen wild, hat bei diesem Turnier aber immerhin keinen Fehler gemacht. Aufs Tor hat er aber natürlich relativ wenig bekommen. Es ist im Endeffekt so ein bisschen das Problem, wenn man halt hinter einer guten Defensive spielt. Schmeichel ist deswegen so ein bisschen mein Favorit, weil er vor allem auf der Linie unfassbar viel wegpariert hat, hatte im Halbfinale gegen England ein komplett hat einfach ein Weltklasse-Spiel gemacht, ist eigentlich nochmal über sich hinausgewachsen, hält sogar noch den Elfmeter von Kane. Sehr, sehr schade, dass den im Nachhinein noch reinmacht, das tut mir immer äußerst leid für den Keeper. Dementsprechend im Endeffekt fällt da bei mir die Wahl auf Schmeichel.
Flo, wen hättest du gerne im Tor?
Ich habe mich auch für Schmeichel entschieden, obwohl der Donnarumma jetzt am Ende sogar zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, aber selbe Motive wie Alex. Ich fand einfach den Beitrag von Schmeichel für die Leistung des Teams noch wichtiger, also jetzt so auf das spielerische 90 Minuten bezogen, als es jetzt Donnarumma bei Italien leisten konnte, weil er einfach weniger zu tun hatte. Und natürlich gebührt Donnarumma alle Ehre für die parierten Strafstöße, die er hatte. Ich bin da auch eher bei Schmeichel, weil mich einfach seine Torhüterleistung echt begeistert hat und ich einfach fand, dass die beste Torhüterleistung auf die 7 Spiele gezeigt hat.
Okay, dann war die Torhüterposition dann also doch
auf die 6.
doch am unproblematischsten, denn ich hatte Schmeichel auf 1 und Donnarumma dahinter. Nach dem Finale habe ich getauscht, Donnarumma auf 1 und Schmeichel dahinter. Aber dann ist es ja eindeutig. Schmeichel ist unser Torhüter in der Top 11 und Donnarumma schreiben wir in die Klammer dahinter. Wenn euch übrigens die Leistung der Torhüter bei dieser EM noch genauer interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, nur dazu habe ich einen Kurzpass gemacht, also der sich ausschließlich mit den Torhütern befasst, mit Sascha Felter zusammen von Cavanis Friseur. Das kann ich euch an der Stelle sehr ans Ohr legen und dann wisst ihr auch, warum Kasper Schmeichel ein unorthodoxes Torwartspiel hat. Das wird da sehr genau erklärt. Dann kommen wir zu einer schwierigen Position, Flo. Es war so ein bisschen die Position des Turniers. Wie viele tolle Linksverteidiger wollt ihr haben, war die Frage, die man an diese Männer-Europameisterschaft gestellt hat. Und die Antwort war ja. Wen hast du denn als Linksverteidiger aufgestellt?
Ich habe mich für Luke Shaw entschieden.
Oh, wow.
Es hätten aber auch genauso gut Spinazzola oder Mähle sein können, aus meiner Sicht. Aber ich fand Shaws Beitrag und vor allem Entwicklung über die Spiele hinweg und vor allem letztlich dann auch sein offensiver Impact mit den Vorbereitungen und letztlich dann auch das Tor im Finale, das für mich dann eben die Wahl auf Shaw hat fallen lassen. Weil er eben auch in verschiedenen Systemen auch überzeugen konnte, also sowohl in der Viererkette als auch in der Dreierkette. Und da eigentlich eine super Entwicklung innerhalb des Turniers gemacht hat und finde ich halt auch ein Spieler ist, der, wenn man Englands Vorzüge aufzählt, ganz oft irgendwie links liegen gelassen wird. Hahaha. und ja, deswegen die Wahl auf ihn.
War schon auch ein langes Turnier für dich, Flo, man merkt es. Alex, wen hättest du gerne auf links?
Ja, also bei mir war die Wahl im Endeffekt auch zwischen Shaw, Spinazzola und Mele. Mhm. Ich habe mich im Endeffekt tatsächlich für Joachim Mele entschieden, weil er für mich tatsächlich auch noch fast die komplexeste Rolle aller Linksverteidiger hatte. Hat ja immer wieder gestaltend gewirkt, hat diese diagonalen Pässe im Aufbau gespielt, die halt wirklich elementar für das Spiel Dänemarks waren und hatte dazu halt noch den offensiven Impact im letzten Drittel im Endeffekt, wo er dann halt noch ein paar Tore erzielt hat, noch ein Tor vorbereitet hat und das hat er irgendwie, hat er diese beiden, dieses Gestalterische und im Endeffekt halt auch noch das Vorbereitende und Torerzielende vereint, was halt für mich die beiden anderen Shaw und Spinazzola nicht ganz so sehr gemacht haben. Shaw hat auch so ein bisschen kombiniert auf dem Flügel, hatte aber halt vor allem eine recht hohe Position. Spinazzola war nicht durchgehend hoch und hat dort grandios gespielt, aber es war halt auch eindimensional zu nennen, aber er hatte halt vor allem einen Aufgabenbereich, den er unfassbar gut erledigt hat, aber Mele hatte halt irgendwie so zwei große Aufgabenbereiche, die halt beide unfassbar gut abgearbeitet hat, dass ich mich im Endeffekt für ihn dann entschieden habe.
Gut, dann haben wir Luke Shaw als Außenverteidiger. Ich hatte auch Shaw und Spinazzola und Mele waren auf den Plätzen. Da muss ich da jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen. Das habt ihr schon wunderbar eingeordnet. Alex, du kannst gleich weitermachen. Deine Innenverteidigung bitte.
Ja, auch extrem schwer. Ich habe tatsächlich Bonucci, Chiellini und Maguire alle rausgelassen, was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Also ich glaube, bei Maguire kann man defensiv nicht diskutieren. Bonucci und Chiellini waren auch super. Für mich muss Simon Kjær mit dabei sein, weil er dieser dänischen Mannschaft unfassbar viel Stabilität gegeben hat. Ist für mich tatsächlich auch eigentlich ein Kandidat für den Spieler des Turniers. Also unfassbar ruhegebend, hat eigentlich keinen Fehler gemacht. Und als linken Innenverteidiger hätte ich tatsächlich Daley Blind bei den Niederlanden. Es ist so ein Spieler, der wird, glaube ich, auch immer wieder so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, vor dem Turnier hatte ich noch gesagt, dass es entscheidend wäre für die Niederlande, wenn Blind mit dabei ist. Und im Endeffekt war er dabei. Und ich glaube, das war absolut wichtig für die Niederlande. Und ich glaube, sonst wären sie auch nicht sie sind im Endeffekt nicht so weit gekommen. Aber ich glaube, sonst hätte es nochmal schlechter ausgesehen. Also seine Pässe im Aufbau sind absolut genial. Das ist linienbrechend, er kreiert damit so unglaublich viel und defensiv hat er dieser Mannschaft auch echt viel gegeben, unfassbar viel Stabilität, hat diese Dreierkette geordnet und auch wenn er im Endeffekt halt nur 4 Spiele gespielt hat und dementsprechend nicht ganz so sehr die Chance hatte, wie die anderen Innenverteidiger rauszustechen, war für mich halt trotzdem einer, der in diesen 4 Spielen so gut war, dass ich ihn halt irgendwie nicht ignorieren wollte.
Ja, das wird jetzt, glaube ich, ganz interessant mit Kjær und Blind als Vorschlag von dir. Vielleicht lege ich da mal nach. Ich bin, glaube ich, den konventionellen Weg gegangen und schäme mich jetzt fast ein bisschen dafür, weil deine Begründung war sehr gut. Und gerade bei Simon Kjær, da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Über Daley Blind ehrlicherweise nicht, weil ich dann schon mit habe einfließen lassen, wie weit die Mannschaften gekommen sind. Und ich fand Simon Kjær zusammen auch mit Yannick Westergaard, der auch wirklich eine tolle EM gespielt hat, die waren halt mit hauptverantwortlich dafür, dass Dänemark dieses Sensationsturnier gespielt hat, was sie letztlich gespielt haben. Ich bin dann aber doch bei der konventionellen Lösung hängen geblieben. Meine Innenverteidigung sind Harry Maguire und Bonucci. Beide aus den Gründen, die man sich denken kann. Also Maguire nicht nur defensiv der Fels in der Brandung bei England, sondern auch so wichtig bei Standardsituationen. Er war immer der Zielspieler und er ist immer zum Kopfball gekommen. Man ist mal so ein bisschen schnell, dann der Abwehr einen Vorwurf zu machen. Warum habt ihr denn Maguire nicht gedeckt? Jeder wusste doch, dass jetzt dieser Standard wieder auf ihn kommt. Aber man vergisst dann immer so ein bisschen die Qualität, die er halt dann auch haben muss im Timing, in der Durchsetzung, im Zweikampf, dass er zum Kopfball kommt. Deswegen war er für mich einer der besten Innenverteidiger dieses Turniers. Und Bonucci hat sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Chiellini geliefert, aber ich fand ihn einfach noch den Tick besser in der Verteilung der langen Bälle. Der hat ein so gutes Gespür dafür gehabt, wann er mal den langen Ball spielt, wie er ihn spielt, ob er ihn jetzt auf die Außen chippt hinter die erste Pressinglinie, ob er direkt die letzte Linie attackiert, ob er das hoch macht, ob er das flach macht. Das war so variabel, das war wirklich ein Traum. Ich fand, dass Bonucci hatte für mich zeitweise mehr Einfluss auf das Aufbauspiel der Italiener als Jorginho, dessen eigentliche Aufgabe das ja sein sollte. Deswegen hatte ich Bonucci neben Maguire in der Innenverteidigung gestellt. Und jetzt ist die Frage, Flo, du bist Zünglein an der Waage, was machen wir denn jetzt mit der Innenverteidigerposition?
Ich habe mich auch für Bonucci und Maguire entschieden. Auch wenn ich Alex Argumente nachvollziehen kann. Mit der Einschränkung bei Blind vielleicht, dass es bei ihm selten für 90 Minuten gereicht hat. Ich glaube, der ist öfter mal dann ausgewechselt worden, weil einfach dann der Akku leer war. Ich habe mich für Bonucci eben auch entschieden, weil er für mich halt der noch größere und noch eindrucksvollere Stratege war im Aufbauspiel als Chiellini. Und auch gestern, glaube ich, 140 Ballkontakte oder so. Ja. Also klar, auf 120 Minuten, aber halt einfach echt extrem präsent und das auch mit seinem schon fortgeschrittenen Alter von 34 plus dann natürlich noch das Tor, das muss man dann natürlich schon auch noch mit einberechnen und noch einen Elfmeter getroffen. Also herausragend in meinen Augen und bei Maguire würde ich gerne noch ergänzen, dass mir einfach extrem gut gefallen hat, seine Aggressivität, wie er, wenn jetzt ein Stürmer oder ein Angreifer des Gegners mit dem Rücken zum Tor an der Mittellinie angespielt wurde, Maguire war einfach immer da. Der hat die so dermaßen unter Druck gesetzt. Er war so aggressiv und der hat so viele Ballgewinne gehabt, wirklich, indem er einfach sich an dem Stürmer vorbei, den am Ballkontakt schon gehindert hat und den so ein bisschen das Wasser abgegraben hat, schon wirklich im Aufbau, im Anspiel an der Mittellinie. Das fand ich einfach saugut von Maguire und hat mich wirklich überrascht, weil ich ihn nicht so gut eingeschätzt hätte und nicht so überragend dann eben auch schon im Ersticken der Angriffe im Keim. Und ja, deswegen das meine zwei Innenverteidiger.
Okay, dann gehen wir, sorry Alex, mit Bonucci und Maguire, aber dein Plädoyer für Kjær und Blind war sehr wichtig und richtig und Chiellini muss man ja eigentlich auch noch mit dazu nennen, das haben wir an der Stelle dann auch getan. Flo, du darfst gleich weitermachen, dein Rechtsverteidiger bitte.
Dumfries. Denzel. Dumfries. Niederlande.
Ja, ach so, nee. Danke. Ja.
Guter Mann.
Gerade hektisch gegoogelt, weißt du.
Ja, da hat man vielleicht schon wieder vergessen, weil es eben seine Heroics irgendwie schon so 2-3 Wochen her sind, gefühlt.
Aber also was der war unterm Strich eigentlich der gefährlichste Offensive der Holländer und das aber halt aus einer eigentlich defensiven Position heraus, auch wenn er natürlich bei einer Dreierkette immer drei Innenverteidiger hinter sich hatte, aber fand ich sehr, sehr stark seine Läufe, seine Körperlichkeit, seine Präsenz im Offensivspiel. Und einfach, du konntest dich hundertprozentig auf ihn verlassen, aber auch letztlich auch defensiv. Und hat sich für mich mit den ersten zwei, drei Spielen in der Vorrunde eigentlich schon in die Elf des Turniers gespielt und fand ich jetzt auch sehr vertretbar, ihn da stehen zu lassen. Mhm.
Alex?
Rechtsverteidigerposition fand ich tatsächlich am schwersten zu besetzen. Ich habe über einige nachgedacht. Dumfries habe ich die ersten beiden Spiele auch sehr gut gesehen, wobei ich weiß nicht, wie schwer seine Rolle und eigentlich war, weil er halt recht einfach oft an den Ball kam und halt oft einfach der Nutznießer von dem ordentlichen Spiel Niederlanden und dem nicht immer optimalen Verteidigen der Gegner war. Es gibt nicht so viele gute Alternativen. Ich habe über Kyle Walker nachgedacht, weil der unfassbar viel wegverteidigt hat. Der hat, glaube ich, jedes Sprintduell gewonnen bei dieser EM. Und durch seine Körperlichkeit lässt er auch einfach nichts zu. Das Problem ist, dass er halt meistens eher Halbverteidiger gespielt hat. Deswegen wollte ich ihn da nicht mit reinnehmen. Ich habe über Azpilicueta nachgedacht und Jens Trigger-Larsen, die, nachdem sie jeweils reingekommen sind, ziemlich gut gespielt haben. Am Endeffekt habe ich mich dann für Giovanni Di Lorenzo entschieden, weil er für Italien halt alle Spiele gemacht hat, ab der zweiten Halbzeit des Eröffnungsspiels. Und er hat sich halt unfassbar gut in diese Elf reingespielt. Also eigentlich war ja wohl Florenzi in der Startelf angedacht und dann nach einer Halbzeit hat sich Mancini dann scheinbar gedacht, oh, vielleicht ist Di Lorenzo doch die bessere Wahl. Und seine Rolle war jetzt nicht so spektakulär, aber er hat die halt wirklich perfekt ausgefüllt. Hatte, glaube ich, keine einzige schlechte Szene im Turnier. Gut, beim ersten Gegentreffer im Finale sah er nicht optimal aus. Aber das war einfach so grundsolide, dass ich im Endeffekt mich dann für ihn entschieden habe, weil für mich auch einfach der konstanteste Rechtsverteidiger war. Und das in dem Turnier, glaube ich, fast auf der Position reicht.
Oh, ja, das wird jetzt schwierig. Also wir hätten jetzt dann nur Finalteilnehmer in unserer Verteidigung, wenn wir Di Lorenzo nehmen. Ich kann noch kurz meine Gedanken nennen. Ich habe auch über Dumfries nachgedacht, weil er so ein bisschen derjenige war, der die Niederlande am Leben gehalten hat. Also ich hatte ja der Niederlande große Probleme prophezeit. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten, ob ich damit recht hatte oder nicht. Ich fand, dass Dumfries und Memphis da wesentlich dafür zuständig waren, dass diese Gruppenphase glimpflich verlaufen ist, für die Niederlande sehr gut dann verlaufen ist. Ich hatte Thomas Meunier auf dem Zettel einfach im Kontrast zu dem, was man beim BVB bei ihm gesehen hat, wobei man da nicht alle Spiele nehmen kann. Deswegen hatte ich Azpilicueta mir ausgewählt, weil er einfach auch in der Offensive eine so bedeutende Rolle für Spanien gespielt hat und auch einfach ein Problem für sie gelöst hat, fand ich. Man war immer leicht linkslastig wegen Petri im linken Halbraum und Jordi Alba, der dann hochschiebt, und auch Olmo lässt sich gerne links rausfallen, und Azpilicueta war das Gegenstück, was es unbedingt gebraucht hat im spanischen Spiel, und ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Ahnung, wen wir nehmen. Ich würde fast sagen, nicht nochmal jemanden von Italien oder von England. Di Lorenzo, das war ein sehr gutes Plädoyer, Alex, den würde ich in Klammern schreiben. Der Einzige, der sich dann jetzt gedoppelt hat, waren Azpilicueta und Dumfries. Wollen wir mit Dumfries gehen, weil das die Offensive, die so ein bisschen den Stil dieser EM, finde ich, fast ein bisschen repräsentiert. Dieses mit Tempo nach vorne gehen und dann zur Not auch mit Tempo mal einen Stellungsfehler ausgleichen müssen. Wärt ihr damit einverstanden?
Ich habe ihn ja gewählt.
Gut, also.
Ja, kann man mal.
Da machen wir das so.
Ich hätte auch noch Kufal noch in der Verlosung gehabt. Der war auch gut.
Ja, der Tscheche. Stimmt. Sehr gut, sehr gut.
Zwei Assists und ja, aber machen wir Denzel.
Okay, wir kommen ein bisschen an das zeitliche Limit ran, was wir uns gegeben haben. Deswegen lasst das Dreier-Mittelfeld einfach direkt als Dreierreihe auch wegnennen, so schwer das jetzt wird. Dann, Alex, darfst du da mal vorlegen, welche drei würdest du denn gerne ins Mittelfeld stellen?
Als Sechser war ich mir bis eben gerade noch unsicher. Ich wollte die ganze Zeit Busquets nehmen, weil man so wunderbar gesehen hat, was das für ein Unterschied ist, den Busquets macht, auch wenn er anstelle von Rodri spielt. Aber ich habe mich dann doch jetzt für Jorginho entschieden, weil er halt einfach ein grandioses Turnier gespielt hat, und er hat halt einfach im Vergleich zu Busquets das Pech gehabt, dass man nicht gesehen hat, was für einen Unterschied er macht, wenn vorher vielleicht ein etwas schwächerer Spieler da spielt. Als linker Achter hätte ich Pedri, weil der über das ganze Turnier einfach hervorragend war und das über die meisten anderen nicht ganz so zu sagen ist, weil die einfach weniger gespielt haben wie Pogba oder Frenkie de Jong. Und als rechten Achter habe ich mich letztendlich für Nicolò Barella entschieden, weil der vielleicht das Finale ausgenommen eigentlich grundsätzlich einer der besten Italiener war und eigentlich diese rechte Halbraumposition perfekt ausgefüllt hat.
Okay, Flo?
Ich habe mich auf der 6 für Busquets entschieden, eben auch aus Alex genannten Gründen, weil du dann doch nochmal wirklich gemerkt hast, als der ins Spiel kam oder als der bei den Spaniern reinkam, fiel alles so an seinen Platz und es wurde dynamischer, es wurde irgendwie fluider, es gab der Mannschaft Sicherheit, dass er auf dem Platz war. Der hat einfach irgendwie durch seine Art und Weise und durch seine einfachen Passspielaktionen jeden auf dem Platz irgendwie gleich um 5% besser gemacht und Sicherheit gegeben. Das fand ich extrem beeindruckend. Auf den Achterpositionen habe ich mich für Pogba und De Bruyne entschieden. Auch wenn De Bruyne offensiver gespielt hat manchmal, fand ich, Pogba war der beste französische Spieler bei diesem Turnier, glaube ich, relativ unbestritten. Und auch hat ein fantastisches Tor geschossen gegen die Schweiz, aber auch den Ballverlust gehabt vor dem 3-3, darf man auch nicht unerwähnt lassen. Aber das war jetzt, glaube ich, das Turnier, wo ich Pogba immer sehr, sehr kritisch gesehen habe. Auch nach wie vor bin ich uneingeschränkt von seiner Spielweise überzeugt, weil es für mich meistens nicht 90 Minuten dominant ist, aber bei diesem Turnier hat er mich wirklich begeistert. Und De Bruyne, weil du ihm einfach in einzelnen Situationen, vor allem im Spiel gegen Dänemark, angemerkt hast, als er reinkam, dass er einer der wenigen Spieler ist, die im Alleingang ein Spiel verändern und entscheiden können. Und das hat er in einigen Spielen oder in einigen Situationen gezeigt, war leider aber auch angeschlagen, beziehungsweise dann auch während des Turniers durch einen Foul, durch andere Umstände nicht auf der Höhe seines Schaffens, was mir sehr leid tut für ihn, weil es einfach ein Spieler ist, den ich wahnsinnig gerne beim Fußballspielen zusehe.
Wer hätte das gedacht? Ich glaube, dann kann ich das jetzt hier halbwegs salomonisch auflösen mit den dreien, die ich gewählt habe. Bei mir stehen in der Mittelfeldreihe Pedri, Busquets und De Bruyne. Das heißt, ich glaube, Busquets hat sich durchgesetzt und einmal Pedri von Alex und einmal De Bruyne von Flo. Ich möchte aber noch Honorable Mentions nennen, die ihr noch nicht getan habt. Also ich finde, über Verratti muss man zumindest kurz ein Wort verlieren. Da war nicht klar, dass der dieses Turnier spielen würde. Kam ja auch erst später mit dazu. War Wahnsinn, was der abgerissen hat für Italien. Und auf der Sechserposition, da gab es so viele verschiedene Menschen. Also Busquets steht da sicherlich nicht zu Unrecht. Jorginho hätte man da hinstellen können. Man müsste eigentlich auch bei Pierre-Emile Højbjerg richtige Lobeshymnen anklingen lassen. Was der in seinem jungen Alter da gerissen hat, fand ich wahnsinnig gut. Ich fand auch Holisch von den Tschechen richtig, richtig gut. Das war für mich einer der Gründe, warum Tschechien so lange im Turnier mit dabei war. Und ich glaube, auch wenn es für Kroatien insgesamt dann nicht das Beste aller Turniere war, kann man nicht bestreiten, welche Rolle Luka Modric da nochmal gespielt hat im Mittelfeld. Also wir gehen jetzt mit Busquets, Pedri und De Bruyne, aber die anderen müssen zumindest noch erwähnt werden. Es war im Mittelfeld, war das wirklich toll, was man sehen konnte bei dieser Europameisterschaft. Das hat großen Spaß gemacht. Dann fehlen uns noch die vorderen drei.
Amen.
Amen. Und dann fehlen uns noch die vorderen drei. Alex, wen hättest du da gerne?
Ja, also ich habe mich, linker Flügel fand ich mit am einfachsten eigentlich noch, weil es für mich dann mit Raheem Sterling einen herausragenden Spieler gab, war für mich der beste Engländer, hat eigentlich, war an fast allen erfolgreichen Angriffen fast beteiligt. Unglaubliches Turnier gespielt, vor allem nach der Saison, die ja für ihn eher enttäuschend war, war es wunderbar anzusehen. Rechter Flügel fand ich dann schon ein bisschen problematischer. Ich wollte auch jemanden hinstellen, der tatsächlich auf der Position spielt. Sonst hätte ich halt gerne noch irgendwie so einen Forsberg oder einen Olmo, der für mich die beste Turnierleistung überhaupt hatte im Halbfinale, so einen Dormsgaard. auch ein Insigne, das sind alles so Spieler, die auf links eigentlich noch Kandidaten wären, die ich eigentlich gerne reingenommen hätte, aber ich wollte einen rechten Flügel halt auf den rechten Flügel stellen. Ich habe kurz über Andrei Jarmolenko nachgedacht, weil der mir relativ viel Spaß gemacht hat, weil der halt, ja, bei dieser EM mal seine 2-3 guten Spiele, die er pro Saison hat, mal erwischt hat. Also es ist vielleicht ein bisschen gemein formuliert. Er ist halt nicht allzu konstant, er hat Schwächen in seinem Spiel.
Aber er geht jetzt auch rechts vorbei, Alex. Das für mich war fast schon, also ich habe auch über ihn nachgedacht. Er ist nicht drin gelandet, aber er geht jetzt auch rechts am Gegenspiel vorbei. Ich fand's jedes Mal wieder krass.
Ja, es ist unerwartet. Ich habe mich dann tatsächlich am Ende für Federico Chiesa entschieden, weil der ab dem Zeitpunkt, ab dem er in die italienische Mannschaft reingerückt ist, unfassbar viel Energie ausgestrahlt hat. Im Finale hat er überragend gespielt, wie ich fand.
Ja.
So viel Dampf gemacht, da führte für mich am Ende nichts vorbei. Und im Sturm, ich habe über Schick nachgedacht, hat natürlich viele Tore gemacht, auch sonst ein ordentliches Turnier gespielt. Harry Kane war für mich ein Kandidat, weil er ab der K.O.-Runde unglaublich wichtig war für England und da vor allem halt auch durch seine gestalterischen Fähigkeiten entscheidend war, aber letztendlich kann ich mich nur für Romelu Lukaku entscheiden, weil das für mich einfach mal wieder ein Turnier war, das gezeigt hat, warum der halt einer der besten 3, 4, vielleicht 5 Stürmer Europas ist. Er kann halt alles, also er schießt Tore, er macht Bälle fest, er hat super Laufwege, er öffnet Räume, da ist alles da und auch wenn es für Belgien mal wieder nicht gereicht hat, war das wieder überragend von Lukaku.
Gut, das war das Plädoyer von Alex. Flo, deine vorderen drei.
Rechts auch Chiesa, zentral auch Lukaku und links Forsberg, weil der für mich, also klar, er hat im 4-4-2 dann die linke Position gespielt und jetzt nicht im 4-3-3 einen klassischen linken Außenstürmer, aber sein Impact auf Schweden war einfach zu krass und zu gut, als und dann auch mit seinen 4 Toren auch zu, ja, an dem kam ich irgendwie nicht vorbei. Also habe ich ja vorhin aber auch schon ausgeführt. Bei Chiesa fand ich im Finale einfach, der war für mich so der den anderen gezeigt hat, so geht's.
Ja.
Also der die Wege aufgemacht hat und der auch mal das Herz in die Hand genommen hat und gesagt hat, so, ich zeige euch das jetzt mal, ich starte jetzt dann in so einer Phase, wo du gemerkt hast, Italien hadert mit dem Rückstand, Italien kommt nicht so richtig ins Spiel, war Chiesa der die einfach, der den Mut gegeben hat und der dann auch so ein bisschen die Emotionalität in der Mannschaft mit seinen 1, 2 Aktionen, viel mehr war es ja dann auch gar nicht. Aber die waren so wegweisend, dass er für mich dann auch so der heimliche Star des Finals war, auch wenn er dann verletzt runter musste. Und Lukaku ist für mich einfach der beste Mittelstürmer mit Lewandowski momentan auf der Welt. Repräsentiert das auch, den kannst du mit dem Rücken zum Tor anspielen, den kannst du schicken, den kannst du hoch anspielen, den kannst du tief anspielen. Wenn er noch was hat, ist manchmal wirklich noch eine zu unkonzentrierten Abschluss, wie man auch gegen Italien dann gesehen hat bei der einen Situation, als er dann den Spinazzola, glaube ich, auf der Linie angeschossen hat, der muss halt dann einfach rein. Aber so eine Aktion wie im Spiel gegen Finnland, du spielst den an und der schafft es einfach, seinen Körper so einzusetzen, dass er mit einer Drehung, mit Ballkontakt ist gleich Drehung und gleichzeitig die Befreiung vom Gegenspieler, dass du eine freie Schussbahn hast. Und dann verstaut er den aus 11 Metern auch so bombensicher rechts unten. Das ist einfach eine Qualität, die wenig andere hatten. Und dann müssen wir uns dann, oder habe ich mich dann auch eben gegen die 2 5-mal treffenden Stürmer dieser EM, nämlich Patrick Schick und Cristiano Ronaldo, entschieden.
Gut, ich glaube, dann haben wir unsere vordere Reihe, denn meine Auswahl sah so aus: Sterling auf links, an dem kam ich nicht vorbei, weil er an so vielen anderen vorbeikam. Ich hatte noch als Erwähnungen Insigne, Forsberg und Damsgaard. Ich glaube, da muss man jetzt aber auch nicht sagen, warum die ein gutes Turnier gespielt haben. Ich habe tatsächlich Patrick Schick als Stürmer aufgestellt, aber nachdem ihr beide Lukaku genannt habt, nehmen wir da natürlich Lukaku. Wen ich aber gerne noch nennen wollen würde, wäre Harry Kane. über den haben wir jetzt, der Name fiel nicht und das ist aber dann doch auch ungerecht ihm gegenüber. Er hat natürlich von der Produktivität der Zahlen her, also der Tore, die er erzielt hat, vor allem bis eben dann zum Ukraine-Spiel war das noch sehr mau, aber die Art und Weise, wie Kane und wie Sterling in schwierigen Phasen England geholfen haben, die Floske dazu ist, auf ihren Schultern getragen haben, die fand ich schon wirklich herausragend. Ich finde, er war ein fantastischer Kapitän für diese englische Mannschaft, die ja auch ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Hätte England sich diesen Traum des Titels erfüllt, dann würden wir, glaube ich, hätten wir noch ganz viel über Harry Kane gesprochen. Deswegen finde ich, er muss hier unbedingt zumindest genannt werden, auch wenn wir Lukaku nehmen. Harry Kane hat auch ein fantastisches Turnier gespielt und Patrick Schick vielleicht eines der denkwürdigsten Tore der EM-Geschichte erzielt gegen Schottland, der Treffer aus 48 Metern. Ganz, ganz fantastisch. Und da ich auch Chiesa auf rechts hatte, sind wir mit Sterling, Lukaku und Chiesa voll besetzt. Und das ist unsere Top-Elf, Leute. Es tut so weh, diese Elfen zu erstellen. Aber am Ende kann man dann meistens mit dem Ergebnis doch ganz gut leben. Ich danke euch beiden. Das war wunderbar, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt für den Rasenfunk, dass wir so jetzt ein Schleifchen binden konnten über dieses Turnier und mal eben locker noch die Stunden 34 und 35 voll gemacht haben, in denen der Rasenfunk über diese Männer-EM 2020 bzw. 2021 sprechen durfte. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden. An Alexander Rudis, der @AlexAlex auf Twitter. Ich verlinke es wie immer in den Shownotes. Alex, danke dir, dass du wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Ja, danke, hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören und ganz herzlichen Dank an Florian Bogner von eurosport.de, der @flopomuk. Danke dir, Flo, dass du mit dabei warst.
Ich sage auch danke und ich nominiere für die Elf des Turniers noch den Max, weil das herausragend war, hier 35 Stunden wieder abzureißen im Rasenfunk und deine Hörer danken es dir, glaube ich, von ganzem Herzen und ich tue das auch an dieser Stelle mal öffentlich.
Dankeschön, lieber Flo, das macht es mir jetzt auch ein bisschen leichter zu gestehen, dass es nichts zur Copa America geben wird im Rasenfunk, das hat Cavanis Friseur gut gemacht und es wird auch nichts geben zum olympischen Fußballturnier, also vor 5 Jahren habe ich da noch Sendungen zu gemacht, das schaffe ich diesen Sommer nicht. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke aber, ihr könnt euch alle denken, warum. Das reicht jetzt mal, vor allem es geht ja irgendwie gefühlt in 3 Wochen auch schon wieder los mit der Vorbereitung auf die Bundesliga und es sind, glaube ich, nicht nur gefühlt 3 Wochen, sondern auch richtig 3 Wochen. Also, ja.
Das olympische Fußballturnier kann man sich dann bei Eurosport angucken.
Aha, ja, genau, sehr gut. Guckt es bei Eurosport. Da werdet ihr versorgt und wenn die ganzen Vereine es nicht so ernst nehmen wie andere Nationen, dann muss es ja vielleicht der Rasenfunk dann auch nicht so ernst nehmen. Also verzeiht mir, dass es dazu nichts mehr geben wird, aber ansonsten wünsche ich euch einen guten Sommer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Berichterstattung hier im Rasenfunk. Hinterlasst gerne Feedback und empfehlt uns weiter und unter rasenfunk.de/supportersclub kann man uns unterstützen, unter kiosk.rasenfunk.de auch Merchandise erwerben. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Sommer, bleibt vor allem gesund, das ist das Allerwichtigste und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Bis dahin, macht es gut, passt auf euch gut auf. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.